heute schauen wir mal, wie aufmerksam ihr wirklich sein könnt. Ihr seid sehr aufmerksam. Wir befassen uns mit der wahren Laufschule, also nicht nur in der praktischen, sondern auch in der theoretischen Ausprägung. Wer sich dahinter versteckt, könnt ihr gespannt sein. Und wir sprechen über die tiefgreifenden Entscheidungen, die Philipp getroffen hat, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl.
Also sagen wir mal so, an deinem positiv gestimmten, zumindest äußeren, kann man noch nicht ablesen, dass du ja, sagen wir mal, Konsequenzen gezogen hast diese Woche. Ja, wie geht's dir damit und wie geht's dir überhaupt? Alles gut?
Ja, schön dich zu sehen, Ralf. In der Tat hatte diese Woche, sagen wir mal, etwas, ja, sagen wir mal, suboptimalen Start, wobei die Entscheidung, das zu kommunizieren, die ist natürlich schon wahrscheinlich ein paar Tage eher gefallen. Wir hatten tatsächlich in der letzten Folge ja schon mal ein bisschen darüber, oder ich hatte darüber schon ein bisschen philosophiert, dass ich mir das alles nochmal sehr intensiv überlegen muss. Und genau, ja, bin dann am vergangenen Wochenende dann zu dem Entschluss gekommen, dass das so wie das aktuell aussieht und sagen wir mal auch das körperliche Befinden ist, wohl recht aussichtslos ist, das, sagen wir mal, weiter zu verfolgen. Zum einen, weil ja ich aktuell immer noch Baustellen habe, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Und zum anderen natürlich, weil die Zeit auch gegen mich läuft oder lief in dem Fall jetzt. Man hat ja, kann das leider nicht unendlich rauszögern und ja, in knapp, was war das damals dann, 4 Wochen oder was, muss man auch sagen, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wo wir da noch irgendeine Form herzaubern sollen, weil nur mit lockeren Läufen geht's halt dann leider doch auch nicht.
Ja, weiß ich nicht, die Japaner sagen ja, obwohl, nee, die schrauben dann immer diese
ich wollte gerade sagen, wenn man halt wenigstens
Dinger da rein,
die doch ein bisschen schneller sind. Einmal die Woche oder zweimal die Woche so ein richtiges Ding abfackeln kann, okay, dann wäre ich da auch optimistischer, aber ja, ich glaube, es war unterm Strich dann, wie soll ich sagen, letztlich irgendwie eine Vernunftsentscheidung, auch wenn ich jetzt grundsätzlich mich per se nicht unbedingt zu der Kategorie der vernünftigsten Menschen zählen würde, aber ja, letztlich war das ja ein konstanter Struggle seit 2 Monaten, irgendwie mit gefühlt halt 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück und irgendwann hat man dann auch irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass das gerade mit dem, das muss man ja auch mal nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen, mit dem Aufwand, den man drumherum betreibt, was das Einbinden von Physios und Ärzten anbelangt, das war ja nicht so, dass du da irgendwo mal einen Status erreicht hast, wo du gesagt hast, okay, jetzt kann ich zumindest voll 100%ig belasten und durchziehen und bin halt 2-mal am Tag bei Physio und Arzt, sondern für das, was wir alles drumherum gemacht haben, war halt das, was am Ende von der Belastbarkeit möglich war, einfach zu wenig zumindest, auf meinem Level eine persönliche Bestzeit angehen zu können, geschweige denn noch schneller, was ja nötig gewesen wäre. Und ja, da muss ich dann auch irgendwann einfach sagen, wollen ist eine Sache, aber Heilung erzwingen geht halt nun mal nicht. Und das ist halt irgendwo letztlich auch notwendig, um eine volle Belastbarkeit zu haben. Und ich weiß ja letztlich, wie das letztes Jahr bei mir ausgesehen hat, sowohl wie so mein, sagen wir mal, körperlicher Zustand war, der war nämlich letztes Jahr tatsächlich hervorragend. Und damit einhergehend, wenn das natürlich alles passt, kann man natürlich auch so die richtig krassen Trainingsbelastungen fahren und das war weder das eine noch das andere zuletzt gegeben und so funktioniert es halt auf dem Level nicht. Es geht ja dann auch nicht für mich darum, in Hamburg irgendwie 42 Kilometer Sightseeing-Tour zu bewältigen, sondern das ist ja ein Rennen, wo du dann halt auch letztlich nur da bist, wenn du irgendwie sagst, es geht jetzt irgendwie so um Last-Minute-Ticket für Olympische Spiele.
Ja, auf der einen Seite ist das ja doch eine sehr überlegte Entscheidung, ja, also da würde ich jetzt mal sagen, Unvernunftsmensch kann ich da jetzt noch nicht so richtig erkennen. Es wird sicher den einen oder anderen geben, der dann sagt, ja, aber wieso hast du es nicht bis zum letzten Moment versucht und dann erst am Freitagabend vorher abgesagt? Aber was hat es jetzt bei dir im Kopf gemacht, dass du jetzt, sagen wir mal, diesen Druck losgeworden bist?
Also dadurch, dass es ja quasi die Entscheidung nicht am Montag gefallen ist, sondern man sich ja mit dem Gedanken schon 1-2 Tage eher, sag ich mal, intensiver auseinandersetzen konnte, war der Montag eher schon ein Stück weit auch befreiend in der Hinsicht, dass man das Gefühl hatte, okay, die Entscheidung ist jetzt nicht nur getroffen, sondern sie ist auch kommuniziert Und dann, glaube ich, setzt auch dann so einen, ja, wie soll ich sagen, Verarbeitungsprozess, klingt ein bisschen krass, aber halt so, man kann damit dann irgendwie, man arrangiert sich jetzt einfach mit der Situation dann peu à peu, glaube ich. Und erstaunlicherweise, also ich hätte auch viele Leute verstanden, die genau das vielleicht einfach irgendwo hingeschrieben hätten, erstaunlicherweise war ich dann doch überrascht, dass ja, also ich habe sehr viele Nachrichten und Kommentare dazu natürlich bekommen und dass da sehr viele oder fast ausschließlich positive Nachrichten waren, in der Hinsicht, dass sie gesagt haben, okay, muss man auch erstmal so eine Entscheidung treffen, dass man dann sagt, das geht so halt nicht und dann diesen Schritt vollziehen, auch im Hinblick vielleicht auf Gesundheit. Das ist jetzt natürlich im Leistungssport, leider muss man ja sagen, oftmals nicht der vordringlichste Entscheidungsfaktor, aber in dem Fall muss man ja auch sagen, es wäre jetzt ja auch nicht, oder ging ja bei mir nicht darum zu sagen, okay, du hast jetzt 8 Tage, 9 Tage vor dem Wettkampf ein Problem, hast deine Vorbereitung super gemacht, dann muss man jetzt halt gucken, ob man da vielleicht in Ausnahmefällen in Rücksprache mit einem Arzt sagt, man muss da irgendeine Lösung für finden, dass man halt in 8, 9 Tagen diesen Marathon laufen kann, aber bei mir, wie gesagt, da war ja weder Form entsprechend momentan da, dass es irgendwie in Richtung Bestzeit gehen könnte, noch ist es, dass das jetzt eine Baustelle ist, die ich jetzt seit kurzem habe, sondern es gibt verschiedene Baustellen, die alle letztlich darauf zurückzuführen sind, dass das mit der Wade offensichtlich doch ein längerfristiges Problem war oder sagen wir mal die Konsequenzen daraus, was halt so die ganze Stärke der rechten Wade, aber auch so die propriozeptive Ansteuerung angeht und sowas. Das kannst du halt jetzt nicht in 2 Trainingseinheiten irgendwie aufholen. Also da machen wir auch im Trainingsraum, also mit dem Physio und Trainingstherapeuten schon gute Fortschritte, aber ja, wie gesagt, sowas holst du jetzt auch nicht kurz mal über Nacht auf und ich fühle mich damit, ich glaube, gerade ganz okay, glaube ich. Also ja, natürlich, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier Freudentänze vollführe jeden Tag, aber es ist, ja, ich glaube, es ist immer dann da, wenn man irgendwann mal eine Entscheidung getroffen hat, ja, setzt so einen Verarbeitungsprozess ein oder dass man sich halt mit der Situation arrangiert und auch wieder auf positivere Dinge konzentriert. Ich hatte tatsächlich am Dienstag, bei meiner Physio-Session mit Jan, haben wir jetzt, oder habe ich auch gesagt, pass auf, ja, die Situation jetzt so ist halt, ist natürlich scheiße, aber ich glaube, wir haben zumindest in den 2 Monaten versucht, was möglich ist. Ich meine, okay, wir hätten auch im Januar, Mitte Januar, als das überraschend diagnostiziert wurde, das ganze Kapitel schon beenden können. Ich fühle mich jetzt, muss ich sagen, trotz dieser sehr anstrengenden 8 Wochen besser, dass wir es zumindest probiert haben und da auch alles ausgeschöpft haben. Leider natürlich trotzdem mit einem, sagen wir mal, eher frustrierenden Ergebnis. Aber sonst hätte man sich vielleicht wirklich gefragt, ja, wäre es nicht vielleicht doch irgendwie gegangen? Und wer weiß, manchmal geht es ja dann doch schneller. Und auf der anderen Seite seh ich das jetzt trotzdem so, ja, ist eine wenn man so will, eine Krisensituation. Aber okay, dann muss man trotzdem sagen, wir versuchen da jetzt das Beste draus zu machen. Das Beste draus zu machen heißt in meinem Fall aktuell, dass in so einem Jahr natürlich jetzt nicht so viele Rennen anstehen. Das heißt, wir haben die nächsten Wochen Zeit, dahingehend zu nutzen, dass Laufen nicht im Vordergrund, sagen wir mal, stehen muss. Sondern wenn wir sind schon so, dass wir sagen, wenn ich laufen kann, laufe ich. Ich war jetzt auch die letzten paar Tage laufen. Heute habe ich mal wieder einen Tag ausgesetzt. Wir machen da aber Fortschritte, dass ich eine Stunde laufen kann. Man kommt in normale Dauerlaufbereiche langsam wieder rein, ohne dass man das Gefühl hat, der Fuß reagiert zu krass danach. Aber der Fokus liegt jetzt die nächsten Wochen nicht auf dem Laufen, sondern der liegt hauptsächlich in den Sessions mit meinem Trainingstherapeuten. Das ist der Mucki, falls ihr heute auch zuhört. Dann Grüße gehen raus. Der war jetzt eine Woche allerdings auf Fortbildung. Bin mal gespannt, was er da gelernt hat. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag.
Das ist meistens für die Patienten danach ganz schlecht. Ne? Pass mal auf, ich habe da was Neues gelernt.
Ganz genau.
Das tut normalerweise wieder Schmerzen.
Da bin ich schon sehr gespannt. Genau, es geht letztlich darum, diese rechte Wade wieder, nicht nur, dass sie 100% aushält, sondern auch 100% belastbar ist. Und das ist eigentlich auch letztlich die Grundvoraussetzung, um dann irgendwie daran zu denken, die nächsten intensiveren Trainingsphasen anzugehen. Vielleicht auch natürlich eine Vorbereitung auf einen Herbstmarathon.
Also auf der einen Seite war ja nachvollziehbar, dass man trotzdem nochmal, also ich will gar nicht sagen Strohhalm, aber eine Chance sucht logischerweise. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt nur Pause gemacht hättest, wärst du wahrscheinlich nicht so intensiv den asymmetrischen Situationen in deinem Körper nachgegangen. Ja, wärst wahrscheinlich jetzt auch an einer anderen Stelle und zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass danach dann wieder was gekommen wäre als Folgeverletzung, ja, oder als Folge zumindest Einschränkung, ist fast höher, würde ich jetzt mal einschätzen, ja, da bin ich besonders gut drin, keine Ahnung, aber eine fundierte Meinung, ja. Ja. Also das, aber ne, das hat man ja wirklich oft, dass man denkt, okay, jetzt mache ich mal gar nichts, wird es gar nicht so viel schnell besser, weil eben der Körper so rausgerissen ist und sich dann auch zur Ruhe setzt und auch nicht der Antrieb da ist, alles wieder reparieren zu wollen, ja, plus es kam ja irgendwo her. Das heißt, Genau. Irgendeine Ursächlichkeit dann doch zu bearbeiten und zu schauen, dass man auch mittelfristig leistungsfähig bleibt, wie auch immer. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ne? Und was du sagst zu den Reaktionen, ich habe jetzt sicher nicht alles gelesen, aber schon auch eine Menge gelesen. Da kam ja auch viel Energie rüber. Ne? Also nicht nur aus unserer Community, aus sehr unterschiedlichen Bereichen von Kolleginnen und Kollegen, ja, also die das ja logischerweise auch alle verfolgen. Und ich glaube, jeder, der jetzt mal wettkampfmäßig unterwegs ist oder war, kann ja beurteilen, was es heißt, wenn man so Meilensteine einfach mal weghackt. Ja. Ja. Plus im Moment ist ja die Situation auch noch da, dass eine Menge Veranstaltungen ja einfach mal abgesagt werden, ja, und dadurch dann so Löcher entstehen, ja, wollen wir uns ja nachher noch mit unserem Gast mit beschäftigen, was man dann eigentlich macht. Und von daher ist das ja immer so ein Suchen, ja, wo ist der nächste Punkt, wo will ich hin, wie viel Zeit habe ich noch, wie kann ich das ideal gestalten?
Genau, also ich habe jetzt auch nicht in dem Zusammenhang irgendwie den großen Vorteil gesehen, das bis Ultimo rauszuzögern und dann so quasi die Woche vorher zu announcen, ach ja, irgendwie geht's jetzt doch nicht und kann leider nicht starten. Hätte, glaube ich, an der Grundsituation bei mir nichts geändert. Hätte aber vor allem auch nicht, es hätte, glaube ich, weder meinen Leuten vom Hamburg-Marathon geholfen, noch irgendwelchen anderen Athleten, die vielleicht, weiß ich nicht, also es gibt 100 Plätze. Ich gehe mal von aus, es gibt eine Warteliste, so wie es in Valencia auch gab. Und ich habe auch letzte Woche erst noch mal eine Nachricht bekommen von einem, ja, kann man glaube ich sagen, von Tatese Abraham, also von dem Schweizer Marathon-Rekordhalter, mit dem ich auch ein gutes Verhältnis habe und der aktuell noch in Äthiopien ist. Da ist am Wochenende zum Beispiel ja ist der geplante Marathon in Belp ja ausgefallen. Ich glaube, das wären Schweizer Meisterschaften gewesen, zumindest vom Schweizer Verband organisiert. Da war das Wetter wohl nicht so gut und die suchen auch alle wieder Rennen. Und also die Nachfrage nach Startplätzen auch im Profibereich ist extrem hoch und das Angebot ist extrem dünn. Ich hoffe, dass irgendjemand anders meinen Platz jetzt einnehmen kann und dann haben die zumindest jetzt noch irgendwie auch für 4 Wochen Planungssicherheit. Im Gegensatz zu sonstigen Jahren, glaube ich, gibt es ganz viele, die momentan eine Marathonvorbereitung machen, ohne dass sie genau wissen, worauf sie eigentlich trainieren, in der Hoffnung, dass sie irgendwo so Last-Minute-mäßig reinrutschen. Und ich glaube, derjenigen oder demjenigen, der dann da vielleicht diesen Platz bekommen kann, ist natürlich auch lieber, er weiß das irgendwie 4 Wochen vorher als eine Woche vorher. Und jetzt mal gucken. Eventuell bin ich trotzdem in Hamburg, in anderer Funktion, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wenn wir gerade von Marathon sprechen, wurde ich heute, glaube ich, sogar erst, habe ich noch eine Mail bekommen, für die Leute, die unseren Podcast hören und das auch interessiert. Wir kriegen ja auch aus dem Ausland oder teilweise Anfragen, ob man da irgendwie mit Hamburg was machen kann. Also Hamburg, wie gesagt, haben wir jetzt nicht so viel Einfluss drauf, auch wenn wir beide den Frank-Thaleiser gut kennen, weil einfach die Auflagen von den Behörden vorgegeben sind. Das liegt nicht daran, dass der Veranstalter sagt, wir wollen so exklusiv sein, dass nur 100 Leute starten dürfen, sondern die würden auch 300 oder 400 oder 500 machen. Aber das ist halt nicht erlaubt. Und tatsächlich hatte ich eine Mail bekommen von dem Tim, der wohl fürs Run-Together-Team schreibt. Also das kennt vielleicht der ein oder andere. Die sieht man doch häufiger auch bei Laufveranstaltungen. Ich kenne sie tatsächlich primär vom Wörthersee-Halbmarathon. Da sind sie mir schon häufiger begegnet. Oder auch ja doch beim ein oder anderen Straßenlauf in Deutschland. Also ist so ein Running-Team, die auch sehr viele kenianische Athleten in ihren Reihen haben. Und die bereiten aktuell so eine, ich nenne es mal, ich weiß nicht, das ist nicht der offizielle Name, aber so Last-Minute-Veranstaltung quasi vor für den, und jetzt halte ich fest, für den 22., 23. oder 24. Mai. Und das ist sehr geil, in dem PDF, was er mir mitgeschickt hat, steht nämlich tatsächlich drin, je nach Wettersituation behalten sie sich vor, zu Beginn der Woche zu entscheiden, welcher dieser Tage ausgewählt wird. So Monza-mäßig, wie damals bei Eliud Kipchoge, als sie dieses 2-Stunden-Ding schon mal angegangen sind.
Ja, also die haben ja, erstmal ist das ja ein Team aus Österreich, ne? Das müssen wir noch vorweg schicken, ja. Und die Veranstaltung soll ja dann in Österreich auch sein. Die haben in der Nähe von Graz. Auch in Wien bei der zweiten Laborveranstaltung mit Elliot, ja, ich glaube sogar 3 Wochenenden geblockt. Stimmt. Und haben sich dann auf relativ schnell allerdings, weil da eine sehr stabile Wetterlage drumherum war, dann auf 1 committed. Aber das ist natürlich also komfortabel, wenn du diese Option hast. Ja, und dann kannst du ja tatsächlich eine Wetterkapriole, die dich vielleicht dann wirklich massiv beeinträchtigt, umschiffen, ja, wenn du Glück hast. Gut, das bleibt jetzt ein Wochenende, ja, aber wie sagt man immer so schön, in den Bergen und an der See, da verändert sich das Wetter ja wahnsinnig schnell. Ne?
Ja.
Das ist ja die alte Urlaubsformel, ne? Wenn es mal wieder seit 3 Tagen regnet, ja, das geht aber ganz schnell wieder weg hier, ja. Und dann hast du gesagt, es ist eine sehr schöne, landschaftlich auch liebreizende Strecke dort, ne?
In der Tat, es ist. Also, ich sag mal, ich gehe mal davon aus, dass es zumindest flach ist, aber jetzt ist es nicht der abwechslungsreichste Kurs. So weit kann man wahrscheinlich schon mal vorwegnehmen. Es wird nämlich auf der Autobahn stattfinden, und zwar auf einem Autobahnabschnitt, der, so lese ich das jetzt hier mal zumindest raus, offensichtlich aufgrund von Bauarbeiten gesperrt ist oder teilgesperrt ist. Und deshalb wird die Strecke auf diesem gesperrten Autobahnabschnitt stattfinden. Es interessant, also sie haben auf jeden Fall einen sehr detaillierten Flyer hier schon vorbereitet. Es die Zugangskriterien, falls unsere Hörer jetzt sagen, da möchte ich auch noch mit. Es gibt natürlich, also hier habe ich jetzt nicht gesehen, dass es da ein ganz konkretes Teilnehmerlimit gibt bislang.
Bestzeit aber unter 2:10 oder unter 2:28.
Es geht in die Richtung, Natürlich, ja. Natürlich können die jetzt auch nicht das jetzt zu einem richtigen Massenevent machen. Da wird wahrscheinlich auch, sag ich mal, also das wird die Infrastruktur vor Ort nicht hergeben, muss man natürlich auch sagen. Wenn das jetzt mehr oder weniger irgendwo in der Prärie ist, ist das ja auch ein bisschen schwieriger von der Logistik. Aber wenn man als Mann unter 2 Stunden 35 oder als Frau unter 2 Stunden 50 im Marathon läuft, oder im Halbmarathon unter 1:15 für die Männer beziehungsweise unter 1 Stunde 25 für die Damen, kann man sich dafür anmelden. Und jetzt halte ich fest, Ralf, es gibt auch Pacemaker, die natürlich aus, ich schätze mal wahrscheinlich, wenn ich mir die Zeiten anschaue, primär aus ihren kenianischen Reihen zur Verfügung stellen. Denn tatsächlich wollen sie Gruppen machen auf 2:09, 2 Stunden 11 und bei den Damen, nicht nur bei den Damen, aber ich schätze mal, das wird hauptsächlich für die Damen sehr interessant im Hinblick auf die Olympia-Quali-Limits 2 Stunden 29. Also, wer jetzt sagt, ich habe dieses Leistungsvermögen, ich suche händeringend noch einen Marathon, ich bin jetzt bei den Events, die uns jetzt ja in Deutschland bekannt sind, das sind ja aktuell primär mal Dresden, was am Wochenende stattfinden wird, dann natürlich das große Rennen in Hamburg am 11.04. und es gibt auch noch in Berlin ein Rennen, ich glaube am letzten Aprilwochenende im Norden von Berlin, was Tobias Singer und Mike Wollher ausrichten. Das sind so die einzigen Veranstaltungen, die mir, sag ich jetzt mal, zumindest in Deutschland bekannt sind, auch über die deutschen Grenzen hinaus. Bin ich jetzt nicht so informiert, dass es, weiß ich nicht, irgendwie 10 andere Optionen gibt, aber wer sagt, Österreich Ende Mai wäre noch ein Ding, dann könnt ihr, weiß ich gar nicht, muss ich mal kurz noch mal reinschauen, wie kontaktiert man die denn? Wahrscheinlich einfach Run Together Team googeln, schätze ich mal. Da wird es was geben, weil hier unten, ja genau, www.run2gether, also runtogether.com. Da wird es wahrscheinlich die Infos dazu geben. In dem Sinne tun wir noch ein bisschen was hier für die Werbung, wie soll ich sagen, oder sagen wir mal eher für die Leute, die noch krampfhaft auf der Suche sind, was zu starten. Jetzt wisst ihr, wo ihr hin müsst.
Ja, wobei, wenn da eine Baustelle ist, ist Geschwindigkeitsbegrenzung. Also da kann man auch nicht schnell laufen, das ist doch scheiße. Ja.
Das stimmt natürlich.
Also mit Autobahnen haben wir ja hier im Westen ganz gute Erfahrungen, weil der klassische Buschhütten-Triathlon, ja, in diesem Jahr auch noch auf der Liste der ganz wenigen Veranstaltungen im Triathlon, die stattfinden sollen.
Wann wäre der denn?
Zweites Maiwochenende, 9. Mai.
Okay.
Der findet auch auf einer Schnellstraße, autobahnähnliche Schnellstraße statt, aber nur das Radfahren. Ja, also da spielt dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung schon eher eine Rolle, ja, weil 50 wird da so leicht abschüssig schon mal easy erreicht von den Wahnsinnigen, die nur auf dem großen Kettenblatt unterwegs sind in ihrem Leben. Ja, also das steht aber auch noch aus, aber auch da gibt es ja nur eine ganz, ganz, ganz wenig Sachen und ich will es nicht verschreien, aber weder haben wir jetzt schon eine Situation, wo wir wissen, was überhaupt stattfindet, Mitte April, noch Mitte Mai, ja, weil wir haben es immer noch mit einem dynamischen Geschehen zu tun, was die Corona-Pandemie angeht. Also ich bin da nochmal gespannt,
was da
passiert.
Reden wir in dem Punkt lieber mal nicht über Regensburg. Wir waren vor, ich würde mal sagen, 2-3 Wochen noch bei 30 oder so. Und ich glaube, jetzt sind wir bei 180 oder 170 gestern, meine ich. Also wo man sich auch fragt, wie kann das denn, also
ja, das ist zumindest halt
an meinem Lebenswandel kann es nicht liegen.
Die britische Variante, das war ja auch dann der Jan, ne, wie er bei euch heißt, also Jan Regensburg, ja. Die Zweitligamannschaft musste ja dann komplett in Quarantäne, weil da etliche Fälle waren. Und gestern hat es ja der Deutsche Leichtathletikverband veröffentlicht. Da ist, glaube ich, noch eine richtige Nummer im Hintergrund. Da waren ja leider nach der Rückreise aus Torun 7 positive Fälle in der deutschen Mannschaft.
Oh.
Die nicht namentlich genannt wurden aus Persönlichkeitsrechten, aber auch der Verweis darauf, dass etliche andere europäische Nationen auch positive Fälle hatten. Also da wird es sicher nochmal eine genaue Analyse geben müssen, was da tatsächlich Tango war. Nicht ganz ohne so eine Nummer, ja.
Auch nicht ganz so gut im Hinblick auf weitere
größere
große
Veranstaltungen,
internationale Events, die ja dieses Jahr noch anstehen, sage ich jetzt mal. Das zeigt ja genau, dass das tatsächlich doch nicht so gut funktioniert. Also
ja, es kommt ja immer darauf an. Es gibt natürlich auch andere Beispiele oder gab andere Beispiele. Ich war im Wintersport wirklich überrascht, wie viel stattfinden konnte. Ich war auch bei der Bundesliga sehr, sehr, sehr lange extrem skeptisch. Das hat unter dem Strich, finde ich, auch relativ gut funktioniert. Das sind natürlich überschaubare Geschichten. Klar, Individualsportart, Leichtathletik, doch relativ viele Menschen in einem Land, das zu dem Zeitpunkt mehr noch als exponentielles, eher explosives Wachstum hatten. Die hatten, glaube ich, in der Woche zweimal eine Verdoppelung der Zahlen. Also da reden wir schon über etwas andere Situationen. Ja, da ist es natürlich extrem schwer, weil du hast ja immer Menschen, die logischerweise Helfer in den Hotels, in den Unterkünften, Fahrdienste etc. etc. Also da ist schon eine Menge dabei, ne? Ist ja gar keine Frage. Ja. Was macht man mit der ganzen Situation, wenn man auch noch Klienten hat, die auch noch laufen wollen? Ja, das fragen wir doch jetzt am besten mal unseren Gast, der schon leise anklopft, logischerweise. Denn wir haben ihn ganz kurzfristig gefragt.
Ja, sehr kurzfristig.
Sehr kurzfristig gefragt und deshalb wollen wir auch nicht länger warten lassen. Woher kennst du David?
Ja, also persönlich tatsächlich noch gar nicht, deswegen freue ich mich ja auch darauf, ihn so zumindest mal hier im Rahmen unserer Sendung kennenzulernen, aber natürlich so aus dem deutschen Laufkosmos, ne, das da natürlich schon, aber ich glaube, wir hatten bislang in der Vergangenheit noch nicht miteinander persönlich zu tun und ja, ich bin gespannt.
Ja, David Schönherr unter Laufschule, vielleicht dem einen oder anderen bekannt oder auf Instagram aufgrund seiner zahlreichen und sehr informativen Videos.
Ja.
Aber das kann er uns jetzt ja alles selbst erzählen. Ja, David, dann sagen wir erstmal herzlich willkommen in unserer kleinen Supershow. Wir sind sehr glücklich, dass du heute 3 Stunden lang für uns reserviert hast und uns alles aus deinem Leben erzählen kannst. Nee, aber super, dass du spontan kannst, weil du hast ja tatsächlich nicht nur intensive Wochen hinter dir, sondern auch ein großes Ziel am Wochenende. Ja, erzähl mal, wie es dir geht und was du dir vorgenommen hast für eine Zeit unter 2:10. Ha!
danke euch. Ja, schön, dass ihr mich gefragt habt. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Ja, am Wochenende steht Dresden an, das Einladungsrennen. Und da freue ich mich sehr drauf, nicht nur als Athlet, sondern auch als Trainer, da ich da 4 Athleten habe, aber auch als Zuschauer, weil da stehen ja einige sportliche Highlights an. Und da freue ich mich auf viele spannende Entscheidungen. Genau, dazu, das wisst ihr noch gar nicht. Ich habe heute mit dem Veranstalter geschrieben und mich umgemeldet auf den Halbmarathon, weil Marathon ist mir einfach zu, ja, ich war letzte Woche, wer es nicht weiß, lag ich wirklich 6 Tage im Bett kränkelnd mit einer Lebensmittelvergiftung und mir ging es echt richtig schlecht.
Aua.
Und ja, das war nicht schön und ja, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie der Körper da jetzt drauf reagiert und was dann am Sonntag möglich ist, ob ich dann wieder zu alter Kraft gekommen bin. Aber Marathon war mir jetzt noch ein bisschen zu unsicher. Das ist ja irgendwie schon nochmal was anderes. Und deswegen werde ich jetzt einen Marathon in Bernöwe laufen. Eine Veranstaltung von Mike Wollher, der das organisiert. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Aber jetzt in Dresden erstmal der Halbmarathon.
Also da werden natürlich jetzt viele sagen, wie kann der denn einen Marathon absagen, wenn er schon die Chance hat, einen Marathon zu laufen? Ja, das war ja schon unser Thema, was wir eben angetickert haben. Aber erzähl nochmal, Lebensmittelvergiftung, hast du wenigstens rausgefunden, woran es lag? Du lebst ja in Münster. War es was auf dem Markt, was nicht gut war, oder hast du es selbst verschuldet oder was war los?
So richtig weiß ich es nicht. Ich hab so ein paar Vermutungen, aber wahrscheinlich irgendwie Salmonellenvergiftung und im Nachhinein sage ich, bin ich ganz froh, dass es jetzt kein Virus war. Momentan ist ja so, wenn man Fieber hat, Schüttelfrost, dann denkt man natürlich nur an das eine und habe dann natürlich auch Corona-Tests gemacht, wie am laufenden Band, die waren alle negativ und da musste man natürlich umdenken und mit Absprache mit dem Arzt war es dann irgendwie dann letztendlich recht deutlich, dass es doch eher in die Richtung Lebensmittelvergiftung ging. Und deswegen starte ich jetzt auch nur am Sonntag. Wenn es ein viraler Infekt gewesen wäre, würde ich das nicht machen. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Da hätte ich dann 2 Wochen komplett Pause gemacht und dann wäre ich auch erstmal kein Rennen gelaufen. Also das war letztendlich meine Entscheidung, dass ich überhaupt am Sonntag an der Startlinie stehen werde.
Ja, erzähl nochmal, wer dich vielleicht nicht so jeden Tag verfolgt auf Instagram, Klammer auf, ihr solltet das machen, weil da gibt's eine Menge sehr praktischer und sehr guter Übungen, ja, die vor allen Dingen für Laufpositionen, für schwache Waden, ne? Hallo Philipp, und dergleichen, sehr hilfreich sein können. Was machst du außer selber laufen, Laufschule, das Thema haben wir schon ganz kurz, aber auch nur angerissen als Oberbegriff. Und woher generierst du die Klienten, die jetzt alle auch ganz gerne laufen wollen?
Ich bin hauptberuflich Physiotherapeut und Sportwissenschaftler, arbeite im Zentrum für Sportmedizin in Münster. Und die Laufschule, die nimmt auch ziemlich viel Zeit ein, leider nicht momentan mit Corona. Da ist es mir auch nicht erlaubt, Laufkurse zu geben, sonst macht mir das super viel Spaß, da auch gerade die Einsteiger oder auch Leute, die schon erfahrener sind, da zu neuen Motivationen oder zu neuen Bestzeiten zu führen. Und aber hauptsächlich bin ich Physiotherapeut und das ergänzt sich irgendwie ganz gut. Und über Instagram versuche ich dann immer auch einen gewissen Mehrwert zu schaffen für meine Community und macht auch Spaß.
Da vielleicht noch einhakend, also beruflich, okay, wissen unsere HörerInnen jetzt Bescheid, aber vielleicht, damit die Leute auch ein Feeling bekommen, wieso du vielleicht in Dresden jetzt am Start bist oder wieso du dann auch in Bernöwe bei Berlin am Start sein wirst. Also du läufst ja auch bist ja schon recht flott unterwegs, sagen wir mal, was so die Bestzeiten anbelangt. Also Fokus natürlich eher, glaube ich, schon auf den Straßendistanzen wahrscheinlich, aber vielleicht kannst du da ja auch mal noch kurz ein kleines Wrap-up geben oder wie du vielleicht überhaupt zum Laufen gekommen bist.
Zur ersten Frage bin ich leider deutlich langsamer als du. ich gehe jetzt tatsächlich eher Richtung Ultradistanzen. Mein großes Ziel ist dann nächstes Jahr die WM im eigenen Land in Berlin und da vielleicht dann auch für Deutschland eine Medaille zu holen, zusammen mit Florian Neuschwander und Paul Schmidt und vielen anderen schnellen Läufern noch. Und da haben wir richtig was vor nächstes Jahr. Und deswegen mein großes Ziel dieses Jahr, die WM-Norm zu laufen. Da müsste man wahrscheinlich sogar unter 7 Stunden laufen. Wahrscheinlich habt ihr da nicht so die Vorstellung über die 100 Kilometer Distanz. Ich laufe Marathon so. Bestzeit bin ich letztes Jahr in Sevilla gelaufen vor dem ganzen Corona-Chaos in 2:23:03. Möchte gerne noch in den nächsten Jahren unter 2:20 laufen. Das wäre ja nochmal so eine Marke, die mich doch anspricht. Und ist komplett Hobby für mich, aber ich denke mal auf einem ganz soliden Niveau und es macht mir einfach Spaß, ist einfach eine Leidenschaft von mir und wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich natürlich auch gerne über 1500 Meter mich für die Olympischen Spiele qualifizieren, wenn ich irgendwie das Talent hätte oder so wie du Profiläufer werden, das ist natürlich ein Traum von vielen und ich habe mich leider ein bisschen zu spät fürs Laufen entschieden, obwohl meine Eltern beides Läufer waren und laufverrückt, aber ich habe mich dann doch für Fußball und Tennis entschieden, dass ich dann erst so mit 18, 19 den Laufsport oder erstmal Triathlon für mich entdeckt habe und man weiß nicht, wenn ich von Anfang an Leichtathletik gemacht hätte und auch diese Grundausbildung für die Schnelligkeit, Athletik, das gehört ja irgendwie auch dazu. Dann vielleicht wäre das anders gelaufen, aber ja, leider muss ich mich jetzt für die ganz langen Brocken entscheiden, und um da international vielleicht erfolgreich zu sein. Und ja, aber hat auch was für sich. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden. Also auch die langen Strecken, auch die 50er, 60er, hört sich blöd an, aber machen mir auch Spaß und ist so mein Talent, würde ich sagen.
Also, dass du dich natürlich erst dieser sehr brotlosen Kunst Fußball und der noch brotloseren Kunst Tennis zugewandt hast, ist ja völlig unverständlich für uns, logischerweise. Aber warum du den sicheren Pfad zu internationalen Lob und Ehr Triathlon verlassen hast, das verstehe ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Das ist bei Ralf natürlich schwer vermittelbar. Ne? Da hast du jetzt hier...
Da gibt's auch eine Langdistanz. Ja? Das ist zweimal lange keine 100 Kilometer, aber bei 7 Stunden, da bist du nicht im Ziel, sage ich dir gleich.
Ja, das stimmt. Also Langdistanz würde mich wahrscheinlich auch irgendwann mal reizen. Also man braucht halt super viel Zeit für die Vorbereitung. Das war letztendlich auch ein Grund dafür, warum ich aufgehört habe. Ist einfach, wenn man da irgendwie in der zweiten Bundesliga, also ich komme ganz ursprünglich aus Dortmund, dann habe ich in meiner Jugend in Witten gewohnt und die haben zwei Triathlon-Vereine in der ersten Liga. Und oder mittlerweile haben die einen großen, sind sie zusammengegangen. Naja, und da war es schon meine Ambition, auch in der Liga ganz vorne zu starten oder in der ersten oder zweiten Liga. Und da muss man einfach 20, 30 Stunden trainieren, um da mitzukommen. Und dann hatte ich noch einen Schlüsselbeinbruch beim Snowboarden und irgendwie sollte es nicht sein, so dass ich gesagt habe, so komm, für den ganzen Aufwand, ich laufe jetzt nur noch. Und da kann man ja mit 8 bis 9 Stunden Trainingsaufwand schon ganz, ganz gut im Hobbysportbereich kann man ja, glaube ich, ganz schon gut performen.
Absolut. Ja, bei 2:23 auf Marathon verlassen wir ganz knapp den Hobbysportbereich, aus meiner Sicht, ja, in Richtung Leistungsbereich. Ich wollte euch aber unbedingt noch von meiner Erfahrung mit 100 Kilometer Distanzen erzählen. Ja, also ich brauche da so ungefähr eine Dreiviertelstunde für mit dem Auto. aber tatsächlich hatte ich mal die nicht sehr dankbare Aufgabe, 100 Kilometer deutsche Meisterschaften als Beitrag in 3:30 darzustellen, also in 3 Minuten 30.
Ja, ambitioniert, und,
David, du weißt ja, wie das ist, ja, man läuft halt die ganze Zeit, völlig überraschend. Und in der Regel ist es ja in irgendeiner Art ein Rundkurs, ja. Der Unterschied zwischen Stunde 2 und Stunde 5 existiert ja schon mal quasi nicht. Ja, oft auch in den Abständen zwischen den Läuferinnen und Läufern nicht. Ja, und das war noch die Zeit von, ich weiß nicht, ob euch das überhaupt noch was sagt, Birgit Lennartz, sagt euch das noch? Eigentlich eine Pionierin, ja. Auf der Ultradistanz. Jedenfalls habe ich die dann da in den Mittelpunkt des Beitrages gestellt und es ist wirklich schwierig dann herauszufinden, von wann war jetzt diese Einstellung nochmal? War es 3:45 oder 6:45? Ja, also es ist halt einfach ja unfassbar lang, wenn du da immer an derselben Stelle stehst und denkst, ja, könnte jetzt weitergehen.
Ja, und die deutsche Meisterschaft über 100 Kilometer ist meistens dann auch nach 5 Kilometer Strecke Rundkurs. Und ähnlich übrigens wie in Dresden jetzt am Wochenende, die auf einer 2,5 Kilometer Runde dort Marathon zu laufen, ist natürlich auch ein bisschen verrückt.
Alter Schwede.
Aber was machen wir Läufer nicht alles? Ich wollte einmal noch ganz kurz zur zweiten Frage gehen, wie ich zum Laufen komme. Also ich habe ja schon angesprochen, Läuferfamilie. Und meine Mutter war so eine recht verrückte Triathletin und Läuferin, die ist innerhalb einer Woche hat die eine Langdistanz gemacht, unter 10 Stunden, was ja auch gar nicht so schlecht ist.
Sehr gut.
Den Ostseeman gewonnen, genau, die Birgit. Und eine Woche später ist sie 100 Kilometer deutsche Meisterin geworden, unter 8 Stunden, meine ich. Also dann hoffe ich, dass ich für die ganz langen Brocken da auch ein bisschen diese Standhaftigkeit habe. Und ich glaube, das kann nicht jeder, so körperlich, aber auch mental.
Abgefahren.
Das ist wahr, ja. Und sag uns noch gleich, damit wir schon mal uns Tickets sichern können, wo ist die WM nächstes Jahr in Deutschland?
In Berlin. Ich weiß noch nicht genau, wo genau. Die Strecke ist schon bekannt, da musste ich mich irgendwann mal mit auseinandersetzen, wie ich die Norm habe. Aber dafür ist es jetzt zu früh. Und genau deswegen bin ich jetzt im Fokus jetzt erstmal Marathon Frühjahr und dann im September die DM, die 100 Kilometer DM. Dort möchte ich die WM-Norm knacken und dann kann ich mich für 2022 auf das große Ziel konzentrieren.
Die DM, kann das sein, dass die auch in Berlin ist, also im September?
Ja, das ist, genau, das ist.
Da war schon mal die 50 Kilometer DM, glaube ich, auch, ne?
Ja,
das ist auch diese 5-Kilometer-Runde, was du meintest, meine ich. Da habe ich mal was von gelesen, von Paul Schmidt, glaube ich, oder so, ja.
Genau, das ist am 8. September. Ich hoffe, dass sich die Corona-Situation irgendwann entspannt, wenn es mit den Impfungen jetzt mal weiter voranschreitet, hoffentlich. Ja. Und dass solche Veranstaltungen dann stattfinden können. Ich fand es jetzt ein bisschen schade, dass die Marathon-DM abgesagt wurde, weil ich weiß, da haben sich auch viele drauf gefreut, so als Highlight. Ja. Dass es jetzt schon vom DLV abgesagt wurde, fand ich persönlich ein bisschen schade. Aber ja, die werden ihre Gründe haben.
Ich habe aber schon dieses grundsätzliche Interesse für die Weiterführung der Läuferkarriere bei Philipp in Richtung Ultradistanz erkannt. Ja, er interessiert sich schon für die Startberechtigung zur 50 Kilometer DM. Ne? David, sei vorsichtig, der kommt.
Absolut, absolut.
Also ernstzunehmende Konkurrenz.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn der Profi-Quatsch mal irgendwann vorbei ist, ich glaube, dann werden wir ein paar Gänge eher zurückgeschalten. Oder Ralf, wir haben es in den ein oder anderen Folgen ja schon erwähnt, weißt du, so richtig große Ziele mal angegangen, so Medoc-Marathon und sowas in der Kategorie.
Also wichtige Ziele, die dich im Leben halt auch weiterbringen.
Auf jeden Fall. Ne? Also auf jeden Fall.
Die Gehirnzellen zerstören, aber sich im Leben weiterbringen. Ne?
Ja, und die Sache ist, ich habe eigentlich gesagt, so 100 Kilometer, ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und so verrückt wie meine Mutter bin ich irgendwie doch nicht. Und ich bin halt immer, als 16-Jähriger bin ich halt immer mit ihr überall hingefahren, nach Italien, in die USA und habe sie begleitet, so als so ein bisschen auch Coach vielleicht, und habe ihr dann auch Getränke angereicht oder der ganzen DLV-Mannschaft da. Und ich fand das schon mal super faszinierend, das hat mich auch total geprägt, aber ich habe gesagt, so selber machen, so 6-7 Stunden laufen. Und dann bin ich vor 2 Jahren den Wings for Life Lauf gelaufen, eine Woche nach dem London-Marathon. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist vielleicht doch was für dich. Und den Florian Neuschwaner da zu schlagen, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Und das war für mich so das Signal, okay, solltest du vielleicht doch mal probieren. Und vielleicht liegt da das Talent, so im Bereich 3,40 bis 3,50 sehr lange zu laufen. Wenn ich schon nicht 10 Kilometer unter 30 Minuten hinbekommen, dann zumindest das.
Ja, aber es ist nicht nur sehr lange, sondern sehr, sehr, sehr lange.
Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, da kommt es halt auch auf ganz andere Komponente an, glaube ich. Ja,
nur so als Idee, also ich habe tatsächlich ja auch schon Wettkämpfe über 5,5, auch über knapp 6 Stunden bestritten, aber da war dann zwischendurch mal Wechsel des Aggregatzustandes um mich herum, ja, und auch der Körperlage, und ich konnte mal auf ein Fahrrad steigen und so weiter. Was machst du da ernährungstechnisch? Weil du musst ja da richtig was machen, ne? Weil sonst kommst du ja nicht weiter. Isst du auch richtig was Hartes oder nur flüssig?
Da habe ich mir jetzt, also ich würde wahrscheinlich nur Gels nehmen. Ich bin meine 50er und 60er jeweils mit einem Gel gelaufen und da kam ich gut zurecht.
Mit einem?
Zu wenig.
Ja, also ich brauche zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Trainingsmarathon laufe, irgendwie auch recht flott, irgendwie 2,40 oder so, dann nehme ich eigentlich nur Wasser zu mir. Also da habe ich eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Fettstoffwechsel, dass ich da jetzt nicht unbedingt viele Kohlenhydrate brauche. Und das ist, glaube ich, das zeichnet halt auch unter anderem einen guten Ultraläufer aus. Aber da würde ich mir tatsächlich, Elektrolyte sind natürlich wichtig, dass ich da auch Salztabletten nehme, vor allem wenn es ein bisschen wärmer ist. Und ich schätze mal so 3 bis 4 Gels dann im 100er, vielleicht ein Ticken mehr. Das müsste ich dann nochmal ausprobieren, wenn ich mal dann Richtung 70, 75 Kilometer gehe. Und ich muss mir da natürlich auch so ein bisschen von außen noch ein paar Tipps holen von erfahrenen 100-Kilometer-Läufern und dann einfach mal ausprobieren.
Aber weil du das sagst, was ist deine Losung in Richtung Feststoffwechsel, weil da sind wir jetzt in einem sehr spannenden Bereich, ja, weil das ist ja eine elementare Stellschraube, den Fettstoffwechsel wirklich voranzutreiben und anzufeuern, ja. Was würdest du sagen, ist deine Haupttrainingseinheit nicht, sondern die Haupttrainingselemente, um das zu forcieren?
Vor allem, dass ich über viele Jahre recht regelmäßig 30er am Wochenende mache. Also das mache ich auch häufig, wenn ich jetzt nicht in einer akuten Marathonvorbereitung bin, 12 Wochen vor Marathon, sonst mache ich einfach mal so, dass ich 30, 35 Kilometer recht ruhig laufe. Ich weiß, da wird wahrscheinlich jetzt ein Sebastian Reinwand oder viele andere im Marathonbereich unterwegs sind, sagen so, ja, wie kannst du nur langsame 35er machen? Aber ich glaube, das ist für mich wichtig, für meinen Körper, weil ich auch eher ein schwerer Läufer bin und dadurch halte ich mein Gewicht auch so einigermaßen im grünen Bereich. Was ich nicht mache, was viele auch denken, was muss, ist Nüchternläufe. Mhm. Also das mache ich gar nicht, weil ich mag das einfach nicht. Ich mag dieses Gefühl von Nüchternlaufen nicht. Und irgendwie macht das mein Kreislauf auch nicht richtig mit. Das kann ich irgendwie, das konnte ich noch nie und das habe ich auch noch nie gerne gemacht. Eine Zeit lang habe ich alles ausprobiert und habe dann auch 30 Kilometer Nüchternläufe gemacht, aber das tat mir letztendlich nicht gut und dann habe ich wieder damit aufgehört. Und also vor Sevilla bin ich nicht einmal nüchtern gelaufen. Und für mich ist halt Laufen was Schönes, soll jede Trainingseinheit soll irgendwie auch was Positives haben, weil es eben für mich Freizeit ist. Und wenn ich dann mich jedes Mal nüchtern da durchquäle, dann ist dieses Schöne am Laufen für mich auch nicht mehr vorhanden. Und deswegen mache ich sehr selten Nüchternläufe oder gar nicht. Nicht selten, sondern gar nicht mache ich Nüchternläufe.
Ja, ich habe da ja auch das Gefühl, dass viel zu viele Leute viel zu früh anfangen, mit Nüchternläufen zu agieren, weil das ja oft halt irgendwo zu lesen ist, ja, mit Nüchternläufen feuer ich die Fettstoffwechselmechanismen extrem an und so weiter. Und dann fangen die an und machen nur noch Nüchternläufe. Ja, weil sie, viele haben ja auch ein gutes Gefühl, ne? Also stehen morgens auf und laufen direkt, ja, und können das halt auch sehr gut. Aber das ist auch schon eine extreme Belastung für den Körper, logischerweise, ja. Also deshalb, ich bin da sehr skeptisch. Ich weiß gar nicht, Philipp, hat der Renato dir jetzt viele Nüchternläufe? Hast du auch nicht gemacht, ne?
Nee, also das ist auch ein Thema, was wir jetzt ja schon, glaube ich, rausgestellt haben, ist, glaube ich, sehr kontrovers in der Laufszene. Also da gibt es sehr gegensätzliche Positionen. Die einen absolute Befürworter, die anderen absolute Gegner. Ich glaube, es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, letztlich, was du, sagen wir mal, wie lang deine Wettkampfzeit ist, wie wichtig natürlich ein Fettstoffwechsel ist. Ich glaube, einer der krassesten Trends, die man zumindest die letzten Jahre gesehen hat, neben der Schuhentwicklung, ist sicherlich schon der, dass der Einsatz von, sagen wir mal, massiver Kohlenhydratzufuhr. Da gibt es natürlich jetzt eine Marke, die das extrem gepusht hat die letzten Jahre, die wir natürlich nicht nennen, weil es nicht mein Partner ist. aber die jetzt omnipräsent ist in verschiedensten Ausdauersportarten, auch im Radsport.
Meinst du jetzt Coca-Cola oder Leipziger, wie heißt es denn? Nicht Lübecker Marzipan.
Ja, Lübecker Marzipan, das sich immer reinzuschieben, alle 5 Kilometer, das ist der neue Go-To-Riegel.
Da wäre ich dann voll dabei übrigens.
das geht, oh, ich weiß nicht, ob das noch so geil ist bei Kilometer 35, aber da hat man ja, glaube ich, gemerkt, also wenn du ein Athlet bist, der, sagen wir jetzt aus Männersicht, ne, da ist ja jetzt so Weltspitze bei knapp über 2 Stunden oder um 2 Stunden, wenn man so will, und da wird, glaube ich, schon der Fokus extrem drauf gelegt, dass man sagt, es geht darum, muskulär sich daran zu gewöhnen, ein hohes Tempo, sagen wir mal, lange zu laufen, in Anführungszeichen, also für ungefähr 2 Stunden, und das, glaube ich, so sehr mit Kohlenhydraten zu unterstützen, also konstanter Kohlenhydratzufuhr wie möglich. Also das, da kannst du jetzt nehmen, wenn du willst, das beobachtest du ja auch, wenn du in Kenia mit diversen internationalen Athleten trainierst, das machen fast alle letztlich einfach. Es geht darum, den Magen, soweit es geht, dran zu gewöhnen, so viel Kohlenhydrate wie möglich pro Stunde, während du schnell rennst, aufzunehmen. Und das würde ich jetzt aber natürlich, jetzt kann man natürlich nie verallgemeinern, da gibt es auch sicherlich unterschiedliche Typen, und ich glaube, dass der Fettstoffwechsel schon auch eine gewisse Bedeutung bekommt oder eine zunehmende, wichtigere Bedeutung bekommt, je länger deine Wettkampfdistanz ist oder deine Zeit, die du brauchst, nicht nur die Distanz. Natürlich, wenn jemand einen Marathon halt nicht in 2 Stunden, sondern in 4 Stunden bewältigt oder ganz andere Sachen macht wie Ultralaufen oder Langdistanz-Triathlon, dann ist natürlich der Fettstoffwechsel bei 7 Stunden, 8 Stunden, whatever, ist natürlich sehr viel wichtiger, weil da kannst du das jetzt nicht nur von gefühlt Viertelstunde bis am Ende irgendwie dir wahrscheinlich so viel reinballern, das geht, glaube ich, nicht. Oder macht wahrscheinlich dann irgendwann der Magen auch einfach nicht mehr mit. Aber ob man das zwangsläufig über solche Nüchternläufe machen muss, da bin ich tatsächlich auch skeptisch. Also, so wie jetzt hier David gesagt hat, da ist es, glaube ich, auch sicherlich zielführend, Longruns zu machen. Also sprich, 30 Kilometer oder auch länger und einfach währenddessen nur Wasser zu trinken. Im Training, sage ich jetzt mal. Und das trainiert mit Sicherheit auch dann Fettstoffwechsel hervorragend. Ob man da vor jetzt deswegen nichts essen darf, glaube ich, ist nicht so entscheidend, ehrlich gesagt. Weil wenn du 30 Kilometer rennst, 35 Kilometer rennst, selbst wenn du vorher frühstückst, irgendwann sind ja die Glykogenspeicher leer. Und alles, was du weiter rennst, ohne dass du währenddessen was zuführst, trainiert ja deinen Fettstoffwechsel. Ich per se bin jetzt auch nicht der größte Fan von Nüchternlaufen, muss ich sagen. Ich habe mich noch nie geil gefühlt bei nüchternen Läufen. Ich hab's ab und an gemacht, wenn ich mich selber vielleicht zwingen wollte, nach einer harten Einheit oder nach einem harten Tag am nächsten Morgen wirklich langsam zu laufen, dass ich dann wirklich mir die volle Dröhnung gebe, dass ich mich auch richtig, auch hundertprozentig richtig scheiße fühle. Dann habe ich manchmal Nüchternläufe gemacht, um wirklich zu gucken, ich laufe halt dann, ich trab da im Halbschlaf irgendwo vor mich hin. Aber finde ich's geil? Nein. Und deswegen kommt's bei mir auch selten vor. Und nochmal auf Renato zurück, das waren sicherlich nicht die Änderungen in meinem Training im letzten Jahr, dass jetzt mehr Nüchternläufe reingekommen sind, sondern in eine ganz andere Richtung, dass alle Läufe, nicht alle Läufe, aber die Kerneinheiten umfangreicher geworden sind. Also gerade so Intervallprogramme einfach gefühlt doppelt so viel Umfang wie früher. Und vor allem die längeren Einheiten, sprich die Longruns, da gibt's tatsächlich bei mir nur noch wenig, ich sag jetzt mal normale, in normalen Bereichen, sag ich mal, bei mir zu 3,30 rum, sondern da ist schon meistens das Ziel, dass das in Richtung Annäherung an Marathontempo geht.
Ja, wobei, muss man ja auch nochmal unterscheiden. David, da kannst du sicher auch gleich nochmal aus deiner Praxis berichten. Man muss ja aufpassen, wenn wir hier über solche Zeiten und solche Belastungen reden, dass man das nicht eins zu eins übersetzt in den Amateur- und Breitensport, ja, weil das nicht so ohne weiteres funktioniert. Da sind die Voraussetzungen andere und vor allem auch die Erholungsmechanismen andere. David, wie hast du es geschafft, die Leute über diese Phase jetzt zu bringen? Ja, ziellos vor sich hin trainierend, auch noch alleine trainierend, eine Veranstaltung und ein Ziel nach dem nächsten wegbrechend.
Ja, ist total schwierig, ist immer noch total schwierig, auch diese Ungewissheit, wann geht's endlich wieder los. Und ich meine, da ich jetzt kein Profiläufer bin und zum Beispiel in Valencia nicht die Möglichkeit hatte, an den Start zu gehen, habe ich da ähnliche Motivationstiefs gehabt. Und ja, da hangelt man sich wirklich an so einen Wettkampf wie jetzt Dresden auch wieder hoch. Und also bei meinen Athleten ist es immer noch so. Also die hängen so im luftleeren Raum und wissen nicht so richtig, ja, wann können wir wieder starten? Bereite ich mich jetzt auf? Ich habe viele Gespräche momentan und bin da teilweise auch eher Psychologe als Trainer, weil viele sind dadurch wirklich ja, so ein bisschen frustriert, immer wieder sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Und wenn man ehrlich ist, diese virtuellen Läufe geben ja einem nicht das, was man im Wettkampf hat. Also ich habe da auch schon mal irgendwann drüber berichtet, dass ich auch mal das ausprobiert habe, so virtuelle Läufe im letzten Lockdown, als es überhaupt gar nichts gab. Aber ganz ehrlich, man kann es irgendwie machen, okay, aber es ist halt wie ein Tempo-Dauerlauf oder so. Also so richtig ohne Startlinie, ohne richtiges Ziel, ohne Mitläufer, das ist ja irgendwie auch nichts Wahres. Ja. Und ja, das ist, im Trainingsplan habe ich schon immer versucht, so eine gewisse Struktur und Periodisierung beizubehalten, dass man immer in diesen Zyklen auch denkt und sagt, okay, jetzt einmal im April, also für Marathonläufer jetzt einmal im April und einmal im Oktober versuchen wir schon, dass du einmal in guter Verfassung, in Form bist, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Also ich finde auch in der Corona-Krise, gerade für ambitionierte Athleten, es muss ja weitergehen, es muss ja oder sollte ja weiterhin eine gewisse Entwicklung auch stattfinden. Und ich habe ein paar Trainingskollegen, die sind jetzt seit anderthalb oder seit einem Jahr in so einem Standby-Modus, weil es keine Wettkämpfe gibt. Aber dann sage ich, hey Leute, das ist so, keine Ahnung, die sind auch dann Anfang 30 oder Mitte 30 und sind jetzt 2 Jahre dann nach der Corona-Krise im Standby-Modus und da haben die sich eher verschlechtert als verbessert. Deswegen finde ich schon wichtig, dass man sich dann auch gewisse Highlights setzt und auch diese Struktur beibehält. Und ja, also ich habe gerade schon im Vorgespräch zu Philipp gesagt, es ist das erste Jahr, wo ich Athleten oder dass Athleten mir gesagt haben, sie hören auf mit ambitioniertem Hobbysport. Weil es ist einfach so mit Beruf und dann vielleicht Familie, wenn man sich auch für einen Marathon in 2,40 vorbereitet oder auch 3 Stunden. Das kostet Zeit, das kostet Energie. Und wenn man dann merkt, man bereitet sich 2x12 Wochen vor und es findet nicht statt, das ist ja auch mental total schwierig, damit klarzukommen. Und deswegen kann ich es total gut verstehen. Also alle, die jetzt zuhören und nicht diese Möglichkeit haben, wie wir, dass man jetzt auch so Einladungsrennen mitmachen kann, dass man da wirklich nicht mehr weiß, wie man sich motivieren kann, wie man so eine tägliche Trainingsstruktur hinbekommen soll, kann ich 100% verstehen. Also ich war in der gleichen Situation und es ist eine schwierige Situation und da kann man sich nur im Kopf dann gewisse Highlights setzen, einen Tag X setzen und dann mit einem Freund vielleicht mal versuchen, einen Halbmarathon zu laufen. Und anders geht's momentan nicht. So ist es leider. Und ich hoffe im Herbst wirklich, wird's durch die Impfung dann deutlich besser.
Ja. Ja, in der Hinsicht, Philipp, bleiben wir ja Chancensucher, logischerweise. Ja, wir haben ja auch eine entsprechende Zuschrift bekommen, weil diese Problematik oder diese Situation ja jetzt einfach evident bei sehr, sehr vielen Menschen ist. Ja, bis jetzt habe ich ja immer gesagt, ja Leute, nutzt es doch und kauft euch endlich ein Fahrrad. Ja, weil es ist nämlich schön, mit dem Fahrrad draußen rumzufahren.
Ralf, es gibt keine Räder mehr.
Nämlich genau der Punkt im Moment. Ja, da habe ich halt vollmundig einigen Menschen gesagt, ja, mal dann fahrt doch mal Fahrrad, ja. Ja, und dann geht's los, ja. Bekommt mal irgendwo ein Fahrrad. Der Lieferfristen und so, da ist der Frühjahr vorbei und der Sommer auch übrigens, ja. Also ist nicht ohne. Und zu unserer konkreten Zuschrift, Philipp, was hatte die Hörerin noch mal vor oder welche Nachricht wollte sie von uns haben?
Ja, die Nathalie hat uns geschrieben und wir freuen uns nach wie vor, wenn ihr uns schreibt. Wir können leider nicht in jeder Folge alles, was wir zugeschickt bekommen, aufgreifen, aber das fanden wir halt sehr passend und vor allem auch sehr passend, um da eben mit David auch drüber zu sprechen, weil er ja Athleten coacht. Und sie hat halt geschrieben, dass sie auch Marathon läuft, ambitioniert läuft, also sprich Ziele verfolgt. Sie hatte das Ziel, letzten April sozusagen beim damals noch geplanten Hamburg-Marathon unter 4 Stunden zu laufen und war auch zuvor schon im Training auf Basis von ihren Trainingswerten in einer sehr optimistischen Situation, das schaffen zu können. Da wurde ja dann Corona-bedingt verschoben auf September. Das heißt, sie hat dann versucht, diese Form zu konservieren oder daran mehr oder weniger nahtlos anzuknüpfen. Der wurde ja dann wieder verschoben. Also genau das, was wir ja gerade mit David schon auch besprochen hatten. Und ist jetzt wieder in der Situation, dass sie zwar auf den Cuxhaven-Marathon hofft. Ich glaube, die Mail war von Anfang der Woche. Ich habe heute gelesen, dass der Cuxhaven-Marathon auch verschoben wurde. Also leider keine Good News in dem Fall jetzt für Nathalie. Aber das ändert ja nichts an ihrem grundsätzlichen Problem. Was macht man da? Also sie hat gesagt, sie hat wohl, wenn ich das richtig verstehe, im Prinzip den Trainingsplan, den sie hatte, mehr oder weniger einfach, nachdem der wahrscheinlich 12 Wochen durch war, wieder von vorne begonnen. Und da halt die Frage gab, wie man das, ob das gut ist, ob das nicht so gut ist, was man stattdessen machen könnte. Und sie hat zumindest eins bemerkt, und darauf möchte ich dann auf jeden Fall auch gleich noch eingehen, dass es im Zuge dieser Entwicklung, die sie dann vollzogen hat, mangels Alternativen und irgendwie halt auch keine Ziele, dass es ihr irgendwann schon möglich war, so aus dem Stegreif 25 bis 30 Kilometer einmal die Woche zu laufen. Und das ist wohl auf jeden Fall für sie schon eine bemerkenswerte Entwicklung gewesen, was ja auch wirklich schon ordentliche Distanzen sind. Und jetzt hat sie halt gefragt, was macht man da? Macht es denn Sinn, einmal die Woche, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 Kilometer zu laufen oder nicht? Und wie man da vielleicht in dieser Situation damit umgeht? Und ich hake da gerne gleich mal kurz ein, aber dann finde ich auch gespannt, was ihr dazu sagt. Aber also das, was David schon sagte, ist natürlich das Hauptproblem. Also zumindest aus meiner leistungssportlichen Sicht, da brauchen wir nicht also drüber reden, wenn ich keine Ziele hätte, die natürlich auch mit irgendwelchen Wettkämpfen oder persönlichen Zeitvorstellungen verbunden sind, würde ich natürlich nicht so intensiv trainieren, wie ich aktuell trainiere. Da muss man, glaube ich, nicht um einen heißen Brei rumreden. Also ich glaube, dann würde mir auch nach den 15 oder 16, 17, 18 intensiven Sportjahren auch einfach reichen, privat für mich 3-4 Mal die Woche joggen zu gehen. Und wäre auch geil. Also würde mir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel fehlen, weil ich ja dann auch eine lange Zeit das so machen durfte. Und ich verstehe jeden, wirklich jeden, der sagt, ich brauche einen Selbstanspruch an mich, ein Ziel, ob das jetzt Marathon ist oder Halbmarathon oder 10 Kilometer, das ist eher unerheblich, aber genau diese Möglichkeiten haben wir jetzt ja leider in den letzten fast anderthalb Jahren, nicht stattgefunden. Ich würde jetzt nicht dazu raten, einfach die Marathonvorbereitung, ich weiß nicht, woher Nathalie ihren Trainingsplan hat oder ob sie da jetzt tatsächlich von einem Coach betreut wird oder den Plan irgendwo aus dem Netz bekommen hat. Ich würde jetzt nicht unbedingt dazu raten, zumindest mache ich das jetzt nicht so, dass ich einfach 12 Wochen Marathonvorbereitung an 12 Wochen Marathonvorbereitung an 12 Wochen Marathonvorbereitung reihe. Das wäre bei mir mental auch irgendwann gar nicht möglich. Ich brauche nach 12 bis 16 Wochen dann auch mal diesen Marathon idealerweise. Was jetzt aber nicht heißt, dass gewisse Inhalte, die in ihrem Trainingsplan ja so drin sind, per se schlecht sind. Also grundsätzlich mal einmal die Woche so einen längeren Lauf zu machen und das auch konsequent beizubehalten, hat David ja auch schon gesagt, dass das bei ihm der Fall ist, halte ich persönlich für durchaus sehr hilfreich. Sich an dieses längere Laufen einfach zu gewöhnen und vor allem ist es dann auch sehr viel schneller möglich, sich an intensivere Läufe vielleicht oder dann irgendwie auch in der Marathonvorbereitung mit einer Endbeschleunigung oder mit Tempoabschnitten dann auch ranzuarbeiten. Aber ob das natürlich in dem Umfang so sein muss, Wochenumfang, wie das für eine konkrete Marathonvorbereitung ist, ist jetzt vielleicht zu diskutieren.
Ja. Ich glaube, genau, da muss man auch differenzieren, was Nathalie da sonst für einen Umfang hat und was sie bisher so gemacht hat. Ich finde es erstmal schon bemerkenswert, dass sie überhaupt einen Trainingsfortschritt gemacht hat, trotz der Corona-Zeit, dass sie jetzt so locker die 20er, 30er läuft. Das ist schon mal bemerkenswert, obwohl der Marathon dann abgesagt wurde, zweimal jetzt. Ich hatte genau das Thema bei einem Gespräch mit einem Athleten gestern. Da ging es darum, dass er im Sommer sich jetzt für einen Marathon angemeldet hat und jetzt zum dritten Mal in die Marathonvorbereitung einsteigen wollte. Da habe ich so ein bisschen eingelenkt, habe gesagt, irgendwie, ich habe mir die Homepage angeguckt, die haben kein richtiges Hygienekonzept, die lassen das jetzt laufen und dann wird das eh abgesagt. Da kannst du mit rechnen, das ist jetzt im Juni, glaube ich, geplant und da glaube ich eigentlich nicht, dass da jetzt große Stadtmarathons stattfinden werden. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen eins, wir bereiten uns auf einen Halbmarathon vor, an dem Tag, damit du dieses Ziel hast. Und wir machen nicht diese 35 Kilometer Crescendos oder 5x5 Kilometer Marathon-Renntempo, was dich dann auch irgendwie zerstört, was auch ein gewisses eine mentale Herausforderung und eine mentale Ermüdung auch nach sich zieht, sondern wir machen 25 bis 30 Kilometer am Wochenende, recht entspannt, vielleicht mit ein paar Elementen drin, ein paar Tempoelementen, aber recht kontrolliert, so dass du da drin bleibst und dann auch, wenn es irgendwann einen Marathon im Herbst gibt, direkt wieder umswitchen kannst auf Marathonvorbereitung. Das war jetzt so unsere Taktik. Er wird wahrscheinlich dann einen Halbmarathon virtuell laufen oder alleine, einfach als so Ziel, was ich immer schon empfehle, zumindest, dass man dieses Ziel hat. Und wenn es dann im September eine Veranstaltung mit einem vernünftigen Hygienekonzept gibt, kann er dann darauf aufbauend in die Marathonvorbereitung starten. Und ich glaube, wichtig, diese Saisonpausen sind wichtig. Das heißt, wenn man jetzt 11 Wochen Marathonvorbereitung gemacht hat und dann wird der Marathon abgesagt und dann neigt man ja dazu einfach, man trainiert einfach weiter, nochmal 12 Wochen jetzt Marathonvorbereitung, dann hat man diese Pause ja nicht. Und dass man trotzdem diese festen Strukturen mit Saisonpause und dann auch erstmal Aufbautraining, vielleicht dann vermehrt Athletik und Krafttraining auch ins Training einbaut, dass man diese Elemente nicht vergisst. Ich weiß, Krafttraining momentan schwierig ohne Fitnessstudio und so ist nochmal eine andere Geschichte, aber dass man zumindest zu Hause dann versucht, regelmäßig Stabi-Training zu machen und auf den Sportplatz geht oder auf der Straße immer es auch macht und mal Sprintelemente einbaut, Lauf-ABC-Elemente, dass man sich da auch athletisch und kraftmäßig verbessert und das auch nicht vergisst, obwohl man immer diese 12 Wochen Vorbereitung abarbeitet. Und das ist, glaube ich, so die Quintessenz, dass man sagt, okay, man muss einen Kompromiss finden. Aber zum Beispiel Marathon virtuell zu laufen oder mit einem Freund oder einer Freundin, halte ich, ist eine ganz andere Geschichte, als mal einen schnellen Zehner oder Halbmarathon TDL zu laufen. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen und sollte jetzt nicht jede dritte Woche jetzt, bei mir ist das ein bisschen was anderes, weil ich auch andere Ziele verfolge. Aber jetzt, wenn man noch nicht so lange dabei ist, würde ich eher dann sagen, Halbmarathon-Vorbereitung und daraus dann gegebenenfalls in der gegebenen Situation einen Herbstmarathon. Aber ja, das ist recht individuell, würde ich sagen.
Ja, aber das ist ja durchaus eine Problematik, die ganz viele haben, die laufen und die sich ja auch mit dem Ziel laufen, die auch hier uns zuhören. wenn du nicht einen persönlichen Trainer hast, ist das natürlich ganz oft wahnsinnig schwer für jemanden, der vielleicht einen Plan bekommen hat oder sich downgeloadet hat oder gekauft hat. Und dann fragt er, ja, und jetzt? Ja, und dann fragt sich ja jeder, was mache ich jetzt weiter? Ja, Saisonpause. Ich weiß nicht, David, ob du so intensiv unseren Podcast verfolgt hast. Du bist hier schon mal aufgetaucht, nämlich wegen deiner sehr ausgedehnten Saisonpause. Ja, wenn ich mich ja, richtig erinnere.
Das habe ich natürlich mitbekommen.
Ja, genau, ne? Waren, glaube ich, 4 Tage. Dann war das Wetter so schön, da bist du wieder losgelaufen. Ne? Ich erinnere mich, glaube ich, oder? Oder waren es 5 Tage? Ich weiß nicht mehr genau.
Irgendwie sowas, aber danach habe ich ja auch noch mal ein paar Wochen etwas reduziert, sage
ja,
ich mal.
Ja, wir waren ja auch völlig bei dir, weil das war ja auch zu schön, das Wetter, dass man einfach rausgehen musste. Ja. Aber das ist natürlich genau ein Punkt, ja. Wenn du dann einfach deinen Plan hast und keine persönliche Betreuung hast, was machst du dann? Ja, weil dieses Umswitchen, ja, in deinem Kopf, David, ist das ganz, ganz selbstverständlich und normal. Und wir haben sicher auch eine gewisse Vorstellung. Bei Triathlon ist es immer ganz einfach. Dann geht man mal schwimmen, ja. Geht jetzt auch gerade nicht, aber dann geht man halt Radfahren. Das ist ein bisschen einfacher, ja. Oder macht da mal einen Block, ja, und geht mal 3 Wochen wenig oder gar nicht laufen und macht einen Radblock, ja, oder umgekehrt wieder. Da kann man sich irgendwie so drüber hangeln und sicher einfacher vorwärts kommen, als wenn man dann so einen Plan hat und denkt, ja, und jetzt? Und wenn jetzt dieser Marathon da doch ist, will ich nicht doch irgendwie fit bleiben, um dann schnell wieder da zu sein? Also ganz schwierige Situation. Ich bin da übrigens komplett bei deinem Ansatz, David, zu sagen, komm, lass uns mal lieber an einer Grundlagengeschwindigkeit was machen. Ja, dass man vielleicht in die Richtung sich mal orientiert, ja, und in Richtung PB-Orientierung 10 Kilometer oder ein Halbmarathon, wie du gesagt hast, den man ja sicher auch zu zweit oder zu dritt in der kleinen Gruppe laufen kann, was auch sehr, sehr ambitioniert sein kann. Ich habe eine Menge Leute gesehen, die da Bestzeiten gelaufen sind im vergangenen Jahr, gerade in diesen Bereichen. Aber man kann ja tatsächlich auch im Training sicher noch in eine andere Richtung gehen, also nicht in eine andere Richtung, sondern unterstützend, dass man sagt, okay, wenn ich ja auf einem anderen Niveau wieder einsteigen möchte in längere Läufe, in ein ambitioniertes und klar strukturiertes Marathontraining, warum nutze ich nicht die Zeit jetzt, um meine VO2 Max zu verbessern? Ja, also mit kurzen, harten Einheiten, mich auch als Amateurathlet ja da weiterzuarbeiten. Und dafür muss ich nicht 6 Einheiten die Woche machen, ja, sondern da reichen mir ja im Prinzip sogar 3 Einheiten die Woche. Ja, wenn ich sage, okay, ich mache eine extreme, also im jeweiligen Leistungssegment, in dem man eben zu Hause ist, VO2-Einheit, mache eine ruhige Einheit und eine, sagen wir mal, Ausgleichseinheit dazu. Das ist ja vollkommen ausreichend. Ja, da brauchst du noch ein bisschen Stabi und ein bisschen Sachen, die du zu Hause auch machen kannst und eine schöne Radeinheit, ne, so ein 100-Kilometer-Ding am Wochenende, ja, und du bist komplett da. Ja, ja, da bricht Philipp schon wieder innerlich zusammen. Ja.
Mit dem Gedanken, da tue ich mich immer schwer anzufreunden, muss ich sagen. Also ich glaube, 100 Kilometer auf dem Rad, das habe ich keine 5 Mal gemacht in meinem Leben. Also
ja, aber immerhin, du hast es schon gemacht.
Ja, in der Not macht man alles. Ich weiß nicht, das ist schon 5, 6, 7 Jahre her, wenn du da ein halbes Jahr verletzt bist und dann ist irgendwann Sommer, da hast du keinen Bock mehr im Gym auf dem Rad zu hocken. Da habe ich mir damals dann irgendwann ein Rad mal besorgt. Das ist wahrscheinlich schon 8 Jahre her. Ja, und dann, also kann ja auch Spaß machen. So ist es jetzt nicht im Sommer, bei gutem Wetter, nicht jetzt wie bei Ralf, sobald mal ein Sonnenstrahl da ist und bei minus 10 Grad kann man ja 5 Schichten anziehen und rausgehen. Aber wenn es im Sommer ist, sag ich jetzt mal, und man kurz fahren kann, dann kann man schon auch hier in Bayern auf jeden Fall schön mit dem Rad unterwegs sein.
Da bin ich ganz bei dir, Philipp. Also bei mir fängt das Rennradwetter auch bei 20 Grad Sonne und...
Genau.
Und das sage ich als alter Triathlet. Also da bin ich wirklich
auch... Wir verstehen euch. Ja, aber diese Bedingungen kommen weder in Regensburg noch in Münster mehr als 17 Tagen im Jahr vor.
Reicht doch.
Mehr muss man ja auch nicht auf dem Rad sein.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber was meint ihr? Unterdistanz forcieren, also sich da halt verbessern, VO2 wirklich mal angehen. Klar, das ist auch nicht ganz ohne, wenn man nicht eine persönliche Betreuung hat, ist das nicht ganz so einfach, ja, weil was ist tatsächlich ein gescheites VO2-Max-Training plus, was ist eigentlich mein Bereich, in dem ich den VO2-Max trainiere, ja, das muss man ja erstmal herausfinden, ja, ihr sagt dann, ja klar, meine Leistungsdiagnostik sagt das doch, ja, aber hat ja natürlich nicht jemand, jeder zur Hand, logischerweise.
Ja, also ich finde das eine gute Idee, also die ich auch meinen Athleten schon häufig vorgeschlagen habe, nicht immer Marathonvorbereitung, sondern dann jetzt im Beispiel von Nathalie zum Beispiel, dass sie dann nach einem Marathonplan mit einer Marathonabsage dann ein bisschen Pause macht, ein bisschen rausnimmt und dann vielleicht mal einen 5-Kilometer-Plan nimmt. Und da stehen ja ganz andere Elemente drin als in der Marathonvorbereitung. Die 20-Kilometer-Läufe kann man ja dann an einem schönen Sonntag trotzdem machen. Das widerspricht sich ja gar nicht. Aber dass man zumindest einmal in der Woche vielleicht etwas intensiver läuft und dann reicht ja vielleicht dann auch erstmal, dass man 600er macht oder irgendwie dann irgendwann 5x1000 und das halt so, dass es dann auch richtig anstrengend wird und nicht immer Richtung Marathon-Pace und hat auch alles Vorteile, aber dass man dann die Phase nutzt, auch mal andere Elemente zu trainieren. Und da gebe ich dir, Ralf, hundertprozentig recht, dass das jetzt im Falle von Nathalie auch wahrscheinlich eine sehr kluge Idee ist, daran mal zu feilen.
Und dann haben wir hier häufig auch schon darüber gesprochen, was ist eigentlich ein langer Lauf? Ja, weil das wird ja in unserer Diktion sehr gerne in Kilometern bemessen. Ja, aber das ist ja nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist ja, wie lange brauche ich individuell für diese entsprechende Distanz? Ja, also wenn
demnach mache ich bei Ralf nie lange Läufe.
Ja, du machst gar keinen langen Lauf. Ja, du bist immer unter Distanz. Ja. Also, wir haben ja darüber gesprochen, ja, wenn du 20 Kilometer läufst, dann bist du halt relativ flott damit fertig, ja. Wenn jemand, der eine Marathonzeit von 4 Stunden anstrebt, ja, der braucht halt entsprechend länger dafür, ja. Also da sind wir ja in einem Unterschied von einer Stunde. Das ist ein wesentlicher Unterschied in der Trainingsbelastung, ja. Also ob ich jetzt sage, ich laufe 2 Stunden. Ja, das kann ich ja auch als Körper sehr gut vertragen. Aber wenn ich sage, ich laufe jetzt 30 oder 40 und bin dann vielleicht 3-4 Stunden unterwegs, das ist natürlich eine Belastung, da habe ich dann, glaube ich, schon ein bisschen mit zu tun. Wenn ich das ein ganzes Jahr lang durchziehe, da glaube ich nicht, dass man schneller wird.
Nein, also das ist natürlich, das hatten wir, glaube ich, schon ja auch ab und an mal in den ein oder anderen Folgen ja angerissen. Also ich glaube, da muss man sich ein bisschen von lösen, dass man im sag ich jetzt mal, leistungssportlichen Bereich definiert man sich da immer gerne irgendwie über Kilometer. Ich weiß nicht, wie es bei David aussieht, aber bei uns wird eigentlich schon mal gesagt, so alles unter 30 Kilometer ist eigentlich kein wirklicher Longrun. Und da muss man natürlich noch dazu sagen, wenn man jetzt mit jemandem spricht, der auch Ultras macht, dann liegt da wahrscheinlich die Definition möglicherweise sogar noch woanders.
Was willst du mit den Sprints?
Ja, genau. Ja, absolut. Das sind dann nochmal wahrscheinlich andere Abgrenzungen vielleicht, aber ich sag mal, um es zu verallgemeinern, für eine Masse, dann würde ich auch da eher von zeitlichen Aspekten sprechen und das nicht nur über die Kilometeranzahl festmachen, weil natürlich ist für mich 20 Kilometer normaler Dauerlauf, zumindest in einer Marathonvorbereitung, würde ich sagen. Also der muss da jetzt bei mir auch nicht immer schnell sein, aber selbst wenn ich den jetzt, sag ich mal, in einem ruhigen Tempo mache von 4 Minuten, was jetzt auch nicht ganz, also kommt nicht so oft vor, aber sagen wir mal, 4 Minuten ist halt eine Stunde 20, anders betrachtet, wenn man halt schneller rennt, dann ist es noch schneller vorbei. Das ist jetzt, er hat ja nichts mit einem Longrun oder irgendwie sowas in der Hinsicht zu tun. Aber klar, wenn jemand natürlich einen 6er-Schnitt rennt, dann sind wir da ja schon bei 2 Stunden. Und dann gibt's ja bestimmt auch Leute, die in der Vorbereitung auf den Marathon ja dann, ich weiß nicht, wie schnell Nathalie ihre Läufe macht, aber wenn die sagt, sie macht auch mal einen 30er, dann kann man sich ausrechnen, dass dann logischerweise 3 Stunden. Also das bin ich in meinem ganzen Leben noch nie am Stück gerannt. Deswegen sollte man da, glaube ich, auch Abstand davon nehmen, das dann nur über Kilometer zu definieren, sondern tatsächlich eher über die zeitliche Komponente.
Ja, absolut. Also da würde ich so die Grenze machen. Da habe ich tatsächlich, das mache ich auch immer den Fehler, dass ich da diese zeitliche Komponente gar nicht so berücksichtige, weil wie du gesagt hast, wenn wir 30er laufen, dann ja, ich brauche ein bisschen länger, aber dann ist das ja meistens um die 2 Stunden. Ja, wahrscheinlich tendenziell eher kürzer. Und also ich würde sagen, wenn man diesen 5-Kilometer-Plan oder 10-Kilometer-Plan macht, alles bis ja knapp 2 Stunden ist vertretbar. Viel länger würde ich dann allerdings nicht machen, weil das passt dann einfach nicht zu diesem VO2-Max-Training. Und da tut man sich keinen Gefallen, wenn man sich dadurch noch eine zusätzliche Ermüdung in den Körper holt. Der Körper muss ja die intensiven Einheiten dann auch irgendwie adaptieren und diese unterschiedlichen Reize dann auch verkraften. Deswegen würde ich dann empfehlen, dass man diese langen Läufe am Wochenende, dass die maximal 2 Stunden dauern. Da bin ich ganz bei euch.
Ja, wobei ich ja jetzt auch wirklich ganz ernsthaft, wenn du jetzt ja über Alternativtraining nachdenkst und sagst, okay, im Winter mache ich zum Beispiel, ja, Laura Hottenrott hat das ja bei uns auch schon dargestellt, Skilanglauftraining gemacht hat und dann halt eben dadurch nicht so eine hohe Belastung einfach auf dem Bewegungsapparat habe oder eben sage, haben wir auch genug Beispiele in der Laufszene, ich mache eine lange extensive Einheit eben auf dem Rad, ja, indem ich sage, okay, ich gehe halt 4-5 Stunden Radfahren, ja, Hanna-Zwillinge machen das, fahren übrigens auch dann diese Distanzen komplett mit Wasser, um eben entsprechend da eine Fettstoffwechsel Mechanismus anzuschieben. Also das sind ja genau so Punkte, wo man eine lange Befassung des Körpers mit Stoffwechsel haben kann, ohne den Bewegungsapparat so zu stressen. Ja, weil das muss man ja auch sehen. Wenn man, wie alle Normalsterblichen außer Philipp, ja, noch einen anderen Beruf hat, ja, dann ist das halt ja genau der limitierende Faktor. Ja, aber das ist ja, Philipp, auch bei dir und bei euch immer die Frage, wie viel Kilometer als Gesamtbelastung im intensiven Bereich kann mein Körper tolerieren über x Wochen? Ja, weil das ist dann halt einfach der limitierende Faktor.
Ja, genau, also bei den jetzt auch angesprochenen weiß ich, dass das meistens, dass das viele Alternativtraining aus Verletzungen resultiert. Also ja. dass irgendwelche Überlastungsschäden da sind und dann wird beschlossen, okay, dann können wir jetzt nicht 210 Kilometer in der Woche laufen, noch mit intensiven Einheiten, sondern dann machen wir 3 Stunden mit dem Rad und 2 Stunden mit dem Aqua-Jogging-Gürtel und dann sollte das auch passen. Ich meine, mein Anna Hahner ist ja damals nach einer Ermüdungsfraktur mit ganz viel Radkilometern und sehr wenig Laufkilometern Bestzeit gelaufen. Also es scheint ja auch, also in Frankfurt damals, ich glaube 2017, das scheint ja auch zu funktionieren. Ich bin, muss ich sagen, kein großer Fan, also bei mir selber, beim für meinen Athleten schon, von Alternativtraining, weil wenn ich Zeit finde, wenn ich meine 9 Stunden in der Woche finde zum Trainieren, dann will ich auch meiner Lieblingssportart nachgehen und das ist das Laufen. Bei einem Profisportler, der jetzt mehr Zeit zur Verfügung hat, kann ich das auch total verstehen oder da ist das auch total sinnvoll, wenn man das noch ergänzt mit Alternativsport, um die Grundlagenausdauer noch zu verbessern. Aber für mich reicht halt diese Zeit nicht aus, um noch mehr Sport zu machen, als diese 9 Stunden zu laufen. Und ja, also deswegen mache ich auch kein Alternativtraining, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also diese 17 Mal bei über 20 Grad und Sonne und ohne Wind am besten. Rennradfahren mache ich ganz gerne, so ne, nehme ich mal mit. Aber so dieses routinemäßige einmal in der Woche Stunde Radfahren und einmal in der Stunde Aqua-Jogging, das würde ich nie machen. Also das macht mir einfach keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ist auch ein bisschen natürlich eine Philosophiefrage der Trainer im Hintergrund. Also ich glaube, die Hahner Twins machen das jetzt ja schon alles ein bisschen länger, aber zumindest in der aktuellen Situation bei Anna ist ja natürlich auch, denke mal, spielt das sicherlich auch eine Rolle, dass Dan Lorang da natürlich auch der Trainer ist, während jetzt zum Beispiel, wenn ich kann ich jetzt sowohl meinen vorherigen Trainer nehmen und tue ihm da, glaube ich, jetzt nicht unrecht, wenn ich sage, dass Kurt Ring jetzt auch nicht der größte Fan von Alternativtraining ist. Das wird auch eigentlich dann angewendet, wenn aus Grund von irgendwelchen möglicherweise gesundheitlichen Einschränkungen halt eine volle Belastbarkeit nicht möglich ist, das alles über Lauftraining abzudecken. Und auch jetzt bei Renato, egal ob ich da jetzt bei Sondre schaue oder bei seinen Kenianern, da steht jetzt alternatives Training jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, sondern wenn du laufen kannst, lauf, ne? Also das ist eigentlich schon eine ganz klare Strukturierung. Aber das heißt natürlich nicht, dass das nicht erfolgreich sein kann. Also ja, Ralf hat es ja schon gesagt, mit Laura, die Hottenrott, die bei uns hier schon häufiger im Podcast ja auch zu Gast war, haben wir das ja auch das eine oder andere Mal ja auch schon ausgeführt, nicht nur jetzt mit dem Langlaufen, das war zwar im Winter jetzt der Fall, ich erinnere mich auch noch an die Folge mit ihr, das war August oder September, meine ich, und da ist ja dann auch im weiteren Verlauf sowohl bei dem Zehner in Berlin, aber auch dann bei der Halbmarathon-WM vor allem da ja sehr, sehr gut gelaufen und hat ja im Sommer auch ja doch schwerpunktmäßig erstmal auch, ich sag mal schon triathlon-affin trainiert, um ja auch damals bei dem ich glaube Challenge-Wettkampf wäre es gewesen, in Davos zu starten, was ja dann aufgrund des Wetters nicht möglich war, aber also die Vorbereitung, die sie dafür gemacht hat, hat ihr ganz offensichtlich ja nicht geschadet. Aber
ja, wir haben es ja auch bei Richard Ringer gesehen.
Stimmt.
Das war ja auch eine Langzeitfolge einer Verletzung, die er hatte, ja, also um sich halt auch erst wieder reinzufinden und natürlich auch der Wechsel vom Bahnsportler mit tendenziell weniger Kilometern, aber einer höheren Intensität hin zu einem Marathon. Wolfgang Heinig als Trainer haben wir hier schon mehrfach angesprochen, ja, Trainer von Gesa Krause. Klar, da ist der Fokus noch ein bisschen anders, weil das ja 3000 Meter Hindernis ist und nicht Marathon oder ähnliche Geschichten. Aber die machen auch in der ersten Trainingsphase relativ viel auf dem Rad, wo ich überrascht war, wie viel da tatsächlich auf dem Rad stattfindet.
Auch seine Tochter, und zwar während der Marathonvorbereitung. Also das habe ich auch schon in Kenia gesehen letztes Jahr. Da wird viel teilweise auch noch, logischerweise in Kenia jetzt nicht im Wasser, aber da gibt's wenig Wasser, aber viel auf dem Spinningbike noch substituiert oder auf dem Crosstrainer teilweise im Gym.
Ja, also das sind sicher alles spannende Ansätze, aber David, ich kann das natürlich vollkommen verstehen, wenn du sagst, okay, ich habe eine ausreichende, aber durchaus überschaubare Zeit von Stunden, um mich meiner Zieldisziplin zuzuwenden, ja, dann nutze ich die auch, ja, weil das ist ja tatsächlich, also muss ich wirklich sagen, auch für den Leistungsbereich, in dem du dich bewegst, ist das ja nicht allzu viel, ja, und vielleicht ist das auch mal so ein Ansatz für Leute, die so denken, oh, ich muss jeden Tag laufen, ja, und am Wochenende noch 3 Stunden. Das geht schon auch anders, ja, wenn man ein strukturiertes und adaptiertes Training auf seine jeweilige Zielorientierung und seinen Leistungsbereich hat.
Absolut.
Ja, also ich halte auch viel von regelmäßige Ruhetage. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch Athleten, die jetzt in Dresden am Start sind und die haben, meine ich, alle auch einmal in der Woche einen Ruhetag drauf. Also, dass die Montag nach einem langen Lauf dann dürfen die Alternativtraining machen, schreibe ich auch auf, oder Krafttraining, Mobilisation. Aber dass viele Athleten, die auch, als Frau unter 35 zu laufen, ist jetzt auch ein ganz gutes Niveau, würde ich sagen. Und dass ich denen immer noch Ruhetage aufschreibe. Und das kommt auch gut an und wird auch so angenommen, auch wenn das erstmal so ein bisschen Überzeugungsarbeit bedarf, wie ihr euch vorstellen
könnt. Kann ich mir gut vorstellen, aber das müssen wir ja mal die Aussage hier mit 2 Ausrufezeichen versehen, denn das finde ich bemerkenswert und auch das ist was man in Kenia beobachten kann. Heute vielleicht ein bisschen weniger als in der Vergangenheit. Damals war in Kenia sowieso jeder Sonntag trainingsfrei. Weil das hing ja damals noch primär mit der Kirche zusammen, aber dass die dann alle früh in Gottesdienst gegangen sind und an dem Tag dann auch wirklich gerestet haben, aber die haben halt dann Dienstag war meistens Track, Donnerstag Fahrtleg und Samstag halt ihr Longrun und Sonntag war aber auch konsequent frei. Wie gesagt, also es gibt ja, glaube ich, einfach auch Athletinnen und Athleten, die immer die Angst haben, sobald man mal einen Ruhetag macht, dann, keine Ahnung, kommt der große Leistungseinbruch oder sowas. Und dem ist natürlich nicht so, sondern das hat schon auf jeden Fall Vorteile in der, also ich glaube, in der Verletzungsprävention einerseits und sowas nach einem Longrun-Tag zu machen, ist super sinnvoll, aber vor allem, glaube ich, auch in der Verarbeitung von den Reizen, die du da ja irgendwo auch setzt, also dann auch dem Körper mal einen Tag zu geben, wo er sich einfach komplett erholen kann, ist sicherlich langfristig eine gute Sache.
Wie soll ich sonst meine ganzen Netflix-Serien und den Chipsvorrat vernichten, ja, wenn ich nicht ausreichend Zeit dafür habe? Ja? Außerdem soll der ein oder andere ja auch noch soziale Kontakte haben hin und wieder. Ja, auch das soll es ja noch geben.
Ist momentan aber auch noch
schwierig. Wollte ich gerade sagen, in den letzten 12 Monaten eher schwierig wahrscheinlich. Ja.
Dann kann man ja auch laufen montags.
Ja, genau. Ja, David, auf jeden Fall super spannend schon mal. Sag uns noch mal, weil du ja sehr viel, ich sag mal, kleine Übungen in deinen Insta-Videos drin hast, die sehr viel mit Laufschule, Lauf-ABC, also sagen wir mal, wie soll ich sagen, Basisübungen zu tun haben. Warum ist dir das so wichtig und wie reagiert deine Gemeinde darauf?
Mir ist es als Lauftrainer wichtig, zu zeigen, Laufen ist nicht nur stumpf Kilometer abspulen, sondern da steckt so ein bisschen auch mehr dahinter und für mich ist es auch, also ich habe auch gemerkt, als ich angefangen habe zu laufen, hättet ihr das nicht sehen wollen, ich hatte echt einen sehr unrunden Laufstil, ich war auch, nachdem ich mit dem Fußball aufgehört habe, einfach 10 Kilo zu schwer und bin völlig auf der Ferse aufgekommen Und also niemand hätte damals gedacht, dass ich irgendwie Potenzial habe, mal etwas flotter zu laufen. Und habe einfach in den letzten 8 Jahren sehr diszipliniert daran gearbeitet, durch genau solche Übungen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man durch regelmäßige Lauf-ABC-Übungen, wenn man es ins Training einbaut, Athletik, einfach zum besseren Läufer wird. Und das mehrere Vorteile hat. Einmal aus verletzungsprophylaktischer Sicht, weil über die Hälfte der Läufer sind einmal im Jahr mindestens verletzt und da denke ich mir, das ist irgendwie zu hoch. Das ist ja irgendwie Gesundheitssport für viele und warum ist man dann immer verletzt? Und ich glaube, das hängt halt auch viel mit der Lauftechnik zusammen und genau, dass man solche athletischen Sachen weniger macht, weniger ins Training einbaut, weil es einfach für viele auch so müßig ist, dann noch das auch noch im Arbeitsalltag einzubauen, wenn man irgendwie sich freut, dreimal in der Woche laufen zu gehen oder viermal. Aber für mich gehört das dazu und da kann man halt ganz stark von profitieren. Und ich habe es einfach an mir gemerkt, dass ich durch diese disziplinierten Übungen über viele Jahre einfach da hingekommen bin, wo ich jetzt stehe und sehr viel auch verkrafte und mich eigentlich gar nicht verletzt habe, obwohl ich auch nicht immer nur sinnvoll trainiert habe und auch immer sehr viel, also ich habe auch mal im Trainingslager 210 Kilometer trainiert, das sagt jetzt Philipp, ja, ist eine normale Trainingswoche, aber für mich
ist schon sehr ordentlich, ja.
Ja, aber trotzdem kann das mein Körper eigentlich gut ab und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass ich da auf dem athletischen Bereich viel gearbeitet habe, dass ich das so gut verkrafte und jetzt vielleicht dann auch über die Ultramarathon Distanz, über die 100 Kilometer Distanz da national eine Rolle spielen kann und ich glaube, das möchte ich einfach so ein bisschen weitergeben und da einen gewissen Mehrwert schaffen und auch meiner Community zeigen, okay, hey, Laufen ist nicht nur einen Schritt von anderen zu setzen, sondern da gehört irgendwie ein bisschen mehr dazu.
Ja, wenn man eine leichtathletische Grundausbildung hat, wie du, Philipp, ist das ja so das ist so Fleisch und Blut, ne? Also das sind ja so Sachen, die man irgendwann eingebläut bekommen hat und die gehören im Prinzip ja zum normalen Warm-up inzwischen dazu. Das spult man so ab als Leichtathlet, ja. Also wenn mal so Leute, die nichts mit Leichtathletik zu tun haben, beim Trainingslager mal zugeguckt haben, die sagen dann, ja, wieso liegen denn die dann eine Stunde lang auf dem Boden rum, ja? Bei Läufern ist es ein bisschen weniger, aber da wird sich halt zweimal nach vorne gedehnt, man kommt knapp bis unter die Kniescheibe und dann wird doch losgerannt, ne?
Also es ist sicherlich wie bei vielen Dingen im Leben ein Vorteil, wenn man sie jung lernt. Das ist auch was so Lauf-ABC und Laufschule anbelangt sicherlich der Fall. Also ich glaube, das hat mir jetzt nicht geschadet, dann irgendwann mit 8, 9 mal so diese klassische Kinderleichtathletik auch zu durchlaufen. Und damals ging es jetzt nicht um Laufen, sondern da hast du auch mal gelernt, wie man stellt man einen Startblock ein und sowas halt. Aber logischerweise auch dann halt diese ersten klassischen Koordinationsübungen und klar, wenn man das in so einem Alter lernt, das verinnerlicht man natürlich schon. Natürlich ist das jetzt heute bei mir nicht mehr so oft in der Woche enthalten, wie das logischerweise früher war, wenn man noch einfach auf der Bahn auch sehr viel mehr trainiert hat für logischerweise auch Bahnwettkämpfe. Aber man merkt schon, dass man das vergisst man irgendwie jetzt nicht so. Also das ist halt, die Übung kannst du immer noch machen. Und ich glaube auch, dass das, ich glaube, wie David sagte, das ist sehr viel schwerer zu einem späteren Zeitpunkt zu lernen, ist aber immer noch super sinnvoll, weil man damit auch, finde ich, so ein anderes Körpergefühl bekommt, auch wie man sich trifft, wie man seinen Schwerpunkt trifft, wie hoch kann also ein Knie sein, wie sieht halt so ein richtig schöner Laufstil, Laufschritt auch aus und es ist, glaube ich, die Mischung aus Verletzungsprophylaxe und aber auch ökonomischem Laufstil, sage ich jetzt mal. Ich habe ja auch schon ab und an so, ich sag mal, Laufseminare, Laufkurse gegeben, jetzt natürlich Corona bedingt auch schon länger nicht mehr, aber entweder im Rahmen mit Adidas und der Adidas Runners Community, wenn wir da irgendwo in Berlin in der Runbase was gemacht haben, teilweise auch wenn Vereine mal angefragt hatten, ob man da für die sozusagen so ein vereinsübergreifendes Ding machen kann, das ist auch schon länger her. Ich glaube, da war ich nochmal in Schweinfurt vor 2 Jahren, das war auch sehr cool, da war ich der ganze Verein da und mit denen haben wir dann halt auch habe ich nicht nur einen Vortrag gemacht, sondern tatsächlich auch, wir haben Lauf-ABC gemacht und klar sieht man dann schon mal, wenn jemand das, sagen wir mal, ich will jetzt niemanden altersmäßig da jetzt irgendwie diskriminieren, aber klar, wenn jetzt jemand schon nicht sehr jung ist, sondern im gesetzten Alter, sagen wir mal so, und das erste Mal mit solchen Übungen konfrontiert wird, ist es natürlich klar, dass man sich da erst...
Hast du mich schon wieder alten Sack genannt?
Nein. Aber sie tun sich natürlich erstmal total schwer, wenn es dann vielleicht dann auch im Zuge von, dann testet man natürlich aus, wenn das geht, was kann man noch machen, und wenn diese Bewegungsabläufe etwas komplexer werden, dass das nicht so einfach ist. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, wenn man sowas schafft, irgendwie, natürlich muss man das jetzt nicht jeden Tag machen, aber vielleicht ein, zweimal die Woche so im Anschluss an seinen Lauf noch so ein Set von 10, 15 Minuten, so ein bisschen Geh- und Laufschule, und dann vielleicht abgeschlossen mit 3, 4 submaximalen so Steigerungsläufen, wo man einfach natürlich schon schnell rennt, aber nicht so verbissen, sodass man so sich wirklich noch auf seine Armhaltung, auf die Knie und all das Kniehub und so konzentrieren kann, ist das auf jeden Fall hilfreich, auch für sein normales Laufen und seinen normalen Laufstil.
Ja, und das ist auch mein täglich Brot in der Praxis, weil wir sind einfach eine sehr auf Sportler ausgerichtete Praxis, und natürlich kenne ich auch viele Läufer in der Region und komme dann bewusst zu mir. Also ich habe sehr viele Läufer als Patienten, und da ist es eigentlich einfach mein täglich Brot, dass ich die betreue. Und der größte Fehler, den ich halt immer sehe, ist, dass man zu schnell die Technik umstellt, dass man sich irgendwelche YouTube-Videos anguckt, auf einmal auf den Vorfuß tippelt und sich wundert, warum man nach 2 Wochen eine Plantarfasziitis hat und Achillessehnenprobleme und eine feste Wade auch noch. Und dann stelle ich die aufs Laufband, mache eine Lauftechnikanalyse und dann sehe ich, okay, ja, jetzt weiß ich, da muss ich gar nicht jetzt großartig strukturell behandeln, sondern das liegt irgendwie auf der Hand, dass wir... Das ist die falsche Herangehensweise. Also sich YouTube-Videos angucken ist gut, und auch einen guten Laufstil zu sehen und da so ein bisschen vielleicht bei diesen Steigerungsläufen submaximalen das so ein bisschen zu versuchen, aber beim Dauerlauf, dass man nicht zu schnell die Lauftechnik umstellt. Weil das sehe ich beinahe täglich. Also dass man zu schnell die Lauftechnik verändert und dann auf einmal Probleme bekommt. Das ist ein langwieriger Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen empfehle ich da immer, lieber Laufschule zu machen, Lauf-ABC, vielleicht Iliosakralgelenk häufiger mobilisieren, dass man da ein bisschen freier ist, und noch natürlich den Rumpf kräftigt, damit man langfristig die Lauftechnik in den Griff bekommt oder optimiert und nicht von heute auf morgen versucht, da ein komplett anderer Läufer oder einen ganz neuen Laufstil zu entwickeln. Das geht eigentlich immer schief. Also ich habe sehr selten das Gegenteil gehabt, dass das gut geht und dass man jetzt auf einmal ein sehr filigraner Läufer von heute auf morgen geworden ist.
Ich wollte eigentlich gleich auch noch laufen. Ich hatte eigentlich vor, heute mal Eliud Kipchoge zu kopieren.
Aber so wie er halt noch auf den letzten 10 Metern von seinem Marathon aussieht, gell? Das ist auch noch so, als ob er gerade erst losgerannt wäre.
Ja, selbst das nicht. Ja, der läuft den letzten Kilometer in 2:40. Hallo, geht's noch?
Verrückt.
Ja. Das einzige YouTube-Video, was ich euch wirklich nahelegen möchte, ja, weil du vorhin den Florian Neuschmann genannt hast, habt ihr das gesehen? Sollten wir vielleicht noch verlinken in den Shownotes. Der ist ja auf so einem monstergroßen Laufband gelaufen. Ja, dass man so super steil halt auch stellen kann. Und ich glaube, 6 oder 7 Meter breit. Also ein fantastisches Ding. Ja, ich habe es ausgemessen. Es passt leider nicht in meinen Keller.
Schade eigentlich. Ja, aber da dachte ich mir so, geiles Teil. Und sah auf jeden Fall sehr spaßig aus. Aber ich dachte, so eine schöne Landschaft, warum läuft man da nicht draußen? Also ja, ich bin leider so ein Anti-Laufbandläufer, ich kann es auch nicht verstehen, warum man auf dem Laufband läuft.
Welcome to the family.
Bin auch nicht so der größte Fan. Das gibt's auf YouTube, Ralf, dann schickst du mir nachher den Link, dann packen wir das in die Shownotes. Und was wir natürlich auch in die Shownotes packen, ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, Davids Instagram-Profil. Ihr findet ihn auch unter seinem Namen auf Instagram, aber für diejenigen, die lieber den Link wollen, wir werden das in die Shownotes hier reinmachen. Also falls jemand noch einen Trainingsplan oder wie auch immer sonstige Beratung braucht, wisst ihr, an wen ihr euch jetzt wenden könnt. Und
wenn sie schon mal immer nicht 6, 12 Wochen Pläne hintereinander machen wollten.
Genau, also vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich will Nathalie überhaupt nicht zu nahe treten, aber falls du sagst, du hast bislang tatsächlich gar keinen Trainer gehabt, sondern dir das irgendwo selbstständig angeeignet und ist für dich vielleicht ein Thema, da Unterstützung zu suchen, hast jetzt zumindest ja mal einen Eindruck bekommen, wie er so drauf ist und was er so hat oder vorhat mit den Leuten. Das klingt doch meines Erachtens auf jeden Fall sehr gut. falls du jetzt demnächst mit DMs überflutet wirst, dann liegt es an der Podcast-Folge.
Das werde ich leider tatsächlich schon jetzt. Und leider nehme ich auch momentan einfach keinen Athleten auf, weil das zu viel wird.
Okay.
Und ich eigentlich gesagt habe, bis 2022 bin ich da eigentlich ausgebucht.
Okay.
Ich gebe gerne Tipps und ich nehme auch meistens alle Nachrichten, die ich bekomme, gerne auf für weiteren Content, den ich dann erstelle. Aber so Pläne schreiben und so, dass ich muss mir da auch Gedanken zu machen und das braucht auch einfach Zeit und ich möchte da auch den Athleten individuell betreuen. Die Athleten, die ich betreue, mit denen habe ich auch WhatsApp-Kontakt und da ist mir auch ein Austausch einfach super wichtig. Und das habe ich auch schon limitiert. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, 30 Athleten. Das habe ich jetzt schon sehr extrem reduziert, weil das auch für mich sehr anstrengend wurde, irgendwann den Überblick zu behalten. Deswegen habe ich das auch jetzt auf 10 beschränkt und die möchte ich dann auch wirklich gut betreuen. Also ich gebe gerne Tipps, ich schicke auch gerne Rahmenpläne rum, wo man so eine Marathonvorbereitung einfach nicht individuell sieht, wie ich das so vorschlage für jemanden, der unter 3 Stunden laufen möchte oder so. Aber so eine ganz individuelle Betreuung kann ich leider momentan aus zeitlichen Gründen nicht anbieten, auch wenn es mir super viel Spaß macht, aber ja. Du kennst es selber.
Ich wollte gerade sagen, ist der Zeitvorrat aufgebraucht. Das ist richtig.
Wenn man dreimal die 3:30 irgendwo draufgeschrieben hat bei einem, der 5:30 an der Schwelle trainiert, dann wird's schwierig. Ne?
Kenne ich, ja.
Also da sagen wir auf jeden Fall mal als allererstes viel Spaß am Wochenende.
Richtig.
Ja? Weil ich glaube, das steht im Vordergrund. Ja. Viel Spaß, genießt den Wettkampf, egal was bei rauskommt. Ja, dass du das als Privileg siehst, da laufen zu dürfen und einfach Spaß hast mit ein paar Leuten. Bestell schöne Grüße an alle, die uns schon immer nicht leiden konnten, aber egal. Und wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank, dass du so kurzfristig für uns Zeit hattest, ganz spannende Einblicke gegeben hast und wir schauen jetzt mit völlig anderen Augen auf die Ultraszene.
Ja, das freut mich natürlich. Ich soll euch auch von Richard Ringer grüßen. Mit dem habe ich gerade noch kurz
sehr gerne,
sehr
gerne.
Sehr schön, sehr schön.
Ne? Cool. Ja, genau. Und ich wollte noch ein paar Insights einholen. Er meinte, dass Simon Boch richtig was drauf hat. Und er befürchtet, dass er seine Zeit von aus Valencia unterbietet. Ich bin mal gespannt. Ich bin persönlich auch auf Miriam Dattke gespannt, die in einer super Verfassung ist. Und ganz, ganz viele andere Athleten, die auf Top-Niveau, also vor allem auf die Deutschen freue ich mich, Amanal Petros, Hendrik Pfeiffer, ein Freund von mir, Nils Vogt aus Münster, der auch richtig was drauf hat. Also für mich wird es aus sportlicher Hinsicht als Leichtathletik-Fan auf jeden Fall auch ein tolles Event und ich freue mich, dass ich da auch am Start bin und Fieber drauf hin, dass es am Sonntag dann endlich losgeht.
Ja, und Philipp, dir kann ich nur sagen, genieß einfach das entspannte Laufen, ne? Du hast keinen Druck, alles cool.
Ich wollte gerade sagen, ich gucke gerade meistens auf die Uhr, wenn ich abdrücke und dann, wenn ich es abstoppe. Das ist so für meine Verhältnisse sehr wenig, was ich auf die Uhr schaue. Und ja, ich freue mich auch am Wochenende, die ein oder andere Runde noch zu drehen. Ansonsten habe ich noch ein Announcement in eigener Sache. Denn ich werde auch zusehend mehr, zumindest auf meinem Instagram-Kanal, bombardiert bezüglich der Release-Daten für die In Silent Socken. Sagen wir mal so, wenn dieser Podcast online geht, könnte es sein, dass zumindest ein Design released wird, möglicherweise. Und wir haben vielleicht für nächste Woche dann noch einen Special Guest bei uns in der Sendung. Das klären wir aber dann im Verlauf der Woche noch.
Ich bin schon sehr gespannt auf das Design mit den Herzchen. Oder hattet ihr das verworfen?
Doch, Herzchen. Also auf jeden Fall. Und auf der einen Socke Herzchen, auf der anderen kleine Babykatzen.
Katzen-Content soll ja wahnsinnig gut laufen. Wir sagen euch schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis nächste Woche. Und geht raus. Laufen, Radfahren. Ja, schwimmen leider nicht im Moment.
So machen wir das. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, viel Spaß. Ciao, ciao.